I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Draußen geht die Welt unter, Leute. Es ist wirklich, es ist Sonntagabend und es ist so dunkel und ich blicke in die Finsternis von Aschaffenburg, die hier die Stadt verdunkelt und die Fenster sind ganz feucht vom Regen. Momentan ist es hier jeden Tag so, ne, in der Stadt.
Genau.
Du hast vorhin gesagt, in jeder Ecke der Stadt ist ein anderes Wetter.
Ja, ist wirklich, also ist total krass. Die Wetterlage ist ein bisschen verrückt. Man hat so irgendwie das Gefühl, es könnte jederzeit die Sonne rauskommen und man muss im T-Shirt rumrennen oder man muss halt immer seine Regenjacke dabei haben. Ne? Mhm. Bisschen wild alles. Es ist ein bisschen
dann
wild.
Dann wird es auch mal kurz ganz doll kalt.
Ja.
Verstehe ich alles gar nicht.
Und dann wird es manchmal so drückend warm. Ne?
Drückend warm.
Es wird drückend warm. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode, zu einer neuen Periode, hatte ich gerade fast gesagt, von Im Autokino. Mhm. Es ist mal wieder euer Podcast, euer Filmchen-Podcast. Und ich muss sagen, es ist natürlich großartig, wie ich wieder am Rechenschieber das hervorragend versucht habe zu timen, dass wir extra nicht mehr auf die Prosecco-Laune fallen. Haben wir vor 2 Wochen eine Folge ausfallen lassen. Was passiert heute? Wir fallen auf die Prosecco-Laune.
Ist es so?
Natürlich ist es so.
Warum kommt die Prosecco-Laune? Wo ist der Rhythmus?
Der Rhythmus ist der, dass wir ja alle 3 Wochen erscheinen und wir deswegen logischerweise nach jeder 2. Folge wieder im Autokino eingeholt haben. Das ist.
Achso, ihr habt keinen 2-Wochen-Rhythmus.
Nee, wir haben den 3-Wochen-Rhythmus. Es ist super nervig.
Also.
Und ja, aber es ist.
Wir brauchen dann. Ach,
ja,
egal.
Wir brauchen auch einen 3-Wochen-Rhythmus. Genau. Dann wird es irgendwie gehen. Es ist ja auch nicht so schlimm, haben die Leute mehr zum Hören. Ich finde es eigentlich auch ganz gut. 3 Wochen die Schnauze halten und dann in einer Woche mal kurz ballern und dann wieder 3 Wochen die Schnauze halten. Weil dann kann man sich auch mal wieder was überlegen, dann fällt einem auch mal wieder was ein. Weil ich erlebe ja gerade, ehrlich gesagt, nicht so viel.
Nö, das Problem haben wir alle.
Da geht ja gar nichts bei mir.
Ich war nicht beim Arzt, deswegen, ich habe nichts.
Ist nichts mehr passiert beim Arzt?
Nee, war nicht mehr beim Arzt.
Nee? Nee. Max hat heute so ein bisschen so ein Blues, ne?
So ein Blues?
Ja.
Du meinst so, wie meinst du das?
Na, du bist heute so in dich gekehrt, schon so zen-artig.
Ich versuche das momentan mehr.
Ja.
Ich versuche momentan, immer wenn ich kurz davor bin, mich aufzuregen, einfach in mich zu gehen. Deswegen
okay.
Bin ich sehr viel ruhig den ganzen Tag. Das ist mein Ding.
Okay.
Momentan, ja. Nee, alles gut. Ich bin halt, das ist halt irgendwie so, das ist die Grundstimmung des Sonntags. Und dann hat natürlich auch heute viel zu tun gehabt, wieder hier. Ja. Du nicht. Du bist heute sehr aufgedreht. Du bist heute sehr.
Findest du?
Ja, du bist heute sehr. Du hast halt sehr viel Redebedarf. Ich bin die Tür reingekommen, hast sehr viel verschiedene Sachen erzählt. Auch dann auch immer sehr. Dann kommen auch so ganz viele Special Interests, sodass Christian sich ganz viele so verschiedene YouTuber anguckt. Also, und man dann ist so, okay. Interessant. Das ist so das, was passiert, wenn ich nicht da bin.
Ja.
Ich bin zu lange nicht hier, merke ich dann.
Dann
soll ich vielleicht öfter hier sein.
Und dann habe ich dich aber bepackt.
Was du gebackt hast. Was haben wir an Waffeln gemacht? Wir sind extra noch zur Tankstelle gegangen, weil da gibt es ja Mehl. Das ist was ich heute wieder für mich gelernt habe, dass es ja bei Tankstellen Mehl gibt.
Ja.
Und als Christian losgezogen hat, 1 Kilo Mehl gekauft an der Aral. Und dann hat er mir Waffeln gemacht. Im FC Bayern Waffeleisen.
Absolut richtig, ja. Und dann haben wir beide jeweils 4 Waffeln gegessen.
Das war geil.
Mit Apfelmus und Puderzucker und haben dabei.
Waffeln, glaube ich, oder?
Ich glaube, bei mir waren es 4 und haben dabei dann Traumschiff Surprise Periode 1 geschaut.
Das war unser Sonntag.
Das war unser Sonntag.
Nicht der schlechteste?
Nicht der schlechteste, wollte ich gerade sagen. Ja. Also da hatten wir schon schlechtere auf jeden Fall. Ja, ich weiß nicht, ich hatte die ganze Woche über relativ wenig zu tun. Es geht jetzt bei mir langsam wieder los, denn die Restaurants öffnen ja wieder nächste Woche. Also zumindest die Biergärten sollen ab Mittwoch, glaube ich, langsam wieder öffnen dürfen.
Lohnt sich bei dem Wetter.
Und Außengastronomie. Das bedeutet, es wird wahrscheinlich bei mir so in den nächsten 2 Wochen anfangen wieder, dass ich in der Küche stehe. Und da bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht drauf vorbereitet.
Seit wann warst du nicht mehr in der Küche?
Seit November.
Krass,
Alter. Ja,
das
seit November.
Das ist so oft, über ein halbes Jahr.
Ja.
Wahnsinn.
Richtig krass. Wenn es nicht Oktober war. Ich glaube, es war Oktober.
Es war doch noch sogar noch Oktober, oder?
Ich glaube, es war Oktober. Und seitdem stehe ich nicht mehr in der Küche. Und es ist natürlich schon so, dass man, da muss man jetzt erstmal wieder reinkommen, ne?
Mhm.
Ich glaube, dass es gar nicht so schlecht ist für mich, so, dass, ja, dass ich das mal wieder habe. Aber ich habe jetzt halt vor allem auch gemerkt in dieser ganzen Pandemiezeit, also weiß nicht, ob das jeder weiß, aber ich habe ja die ganze Zeit Vollzeit gearbeitet. Das heißt, mindestens 40 Stunden die Woche, und habe danach quasi mich hingesetzt und habe so Sachen aufgezeichnet wie alles, was wir auf Patreon machen, alles, jede Folge vom Autokino, jede Folge vom Prosecco Laune, jede Folge Kau und Schluck, und wir kommen, also jede Woche kommt ja mindestens, ich sag immer so, pro Woche mache ich 1,5 bis 2 Podcasts.
Ja.
Und jetzt kann man halt davon ausgehen, dass manche Podcasts auch noch ein bisschen Vorbereitung brauchen. Zum Beispiel, man muss Traumschiff Surprise schauen, ne? Oder man muss sich irgendwie, man muss eine Werbung einsprechen, muss man sich was durchlesen, man muss irgendwelche E-Mails schreiben.
Mhm.
Also das sind schon auch ein paar Stunden Arbeit, die da noch drauf kommen. Und vor allem auch dieses, der Kopf, der nicht ausgeht. Das ist eigentlich das Hauptding, so. Dieses, muss ich jetzt heute noch was machen? Oder muss ich jetzt schnell doch noch was einsprechen? Ah, das muss noch schnell so geklärt werden, das muss ich noch schnell umschneiden. Und das habe ich für mich rausgefunden, so ein bisschen in dieser Corona-zweiten Pandemiezeit, weil es gab natürlich weniger Geld wegen Kurzarbeit. Und dann habe ich mir so gedacht, na, aber läuft ja gerade ganz gut. Die Leute sind ja, hören uns ja nach wie vor. Nach wie vor haben wir wahnsinnig viele Unterstützer auf Patreon. Und dann habe ich mir so gedacht, ich glaube einfach, dass ich den Kochjob jetzt mal reduziere auf vielleicht 3 Tage die Woche statt auf 5, und quatsch dann da wahrscheinlich bald mal mit meinem Chef und werde es versuchen, ne? Dass ich halt sage so, ey, ich will nur 3 Tage in der Küche stehen und den Rest mache ich das hier und vielleicht über die nächsten Jahre oder so kann es ja auch mal sein, dass es dann irgendwann vielleicht sogar passiert, dass ich sage, ich mache jetzt nur noch das hier. Ich merke aber auch, dass mir das nur in Anführungszeichen Künstler sein, manchmal so, dass ich da manchmal in so eine, wie, also es gibt so Momente der Extrembelastung, wo ich so das Gefühl habe, ich will jetzt alles machen und bin so wahnsinnig fleißig, aber ich habe halt auch immer so das Bedürfnis nach so krassen Ruhephasen. Das hast du ja eher weniger, also ich weiß nicht, ob du das Bedürfnis hast, du nimmst dir die halt weniger und ich habe mir die früher ja nie nehmen können, weil ich immer in der Küche gestanden habe. Es war also immer extrem Belastung. Die letzten 3 Jahre waren immer extreme Belastung. Gerade zu sowas wie Weihnachtszeit, das war ja absurd. Und jetzt habe ich gemerkt, ich habe so das Gefühl, mein Körper ist wie so, Bro, endlich. Ne? Und immer wenn ich dann mir so überlegt habe, na, was könnte ich denn jetzt wieder Neues machen, war ich jetzt halt auch in letzter Zeit, das, wo du dir überlegst, okay, flippe ich jetzt aus oder halte ich nochmal ganz kurz mein Maul, da bin ich gerade so, was so neue Sachen angeht, ja, könntest du machen, ist bestimmt auch eine coole Idee. Oder auch das Kochbuch oder so, wo ich jetzt natürlich mich schon nochmal extrem reinsteigern könnte und bin dann so, ja, ich werde dafür auch immer mal wieder ein bisschen was machen, aber diesen jetzt Ärmel hochgekrempelt Moment und jetzt richtig Gas geben, denke ich mir gerade so, nee. So, nimm dir jetzt auch mal kurz noch so diese letzten 2, 3 Wochen ein bisschen Ruhe und genießt es, denn du wirst schon noch früh genug richtig viel arbeiten. Das ist immer so ein Ding. Das ist, glaube ich, eben ein bisschen schwierig, wenn du so selbstständig bist und Künstler bist, dann hast du halt immer das Gefühl, ich muss jetzt zugreifen, ich muss jetzt alles machen, ich muss versuchen, alles mitzunehmen und keinen Zug zu verpassen, der abfährt, weil sonst war es das halt für mich, ne?
Selbstständig. Das ist ja dieser blöde Spruch, den man immer ausgräbt, aber der ja auch ein bisschen stimmt, weil man ja immer auf Zack ist und man muss halt immer gucken, man muss auch abwägen. Also man muss, eine wichtige Regel ist, und das ist ganz, was du das gerade gesagt hast, die ich gelernt habe, lern Nein zu sagen zu Jobs ist ganz wichtig. Ich hatte jetzt letztens auch wieder eine Werbeanfrage, wo jemand mir nicht wenig Geld auf den Tisch legen wollte für eine Instagram-Werbung. Aber da ging es um so Finanzscheiße. Und dann sage ich, yo Leute, no. So, weil ich weiß, dass selbst wenn die Bezahlung gut ist, dass es mich so viel, also es wird mich im Kopf, gar nicht so sehr körperlich oder so, aber es wird mich im Kopf so anstrengen, weil ich mir denke, mache ich alles richtig? Passt das zum Produkt? Werden meine Leute mir das verzeihen?
Würdest du sagen, wie viele die geboten hätten?
Nö, ist ja egal. Aber so, es
Max war hat halt gerade nur 6 gezeigt mit seinen Fingern.
6-stellig. Ja. 6 Euro. nee, normales Budget. Aber wo man dann sagt, nee, das passt nicht. Und das muss man, muss es lernen. Man muss lernen, was zu einem passt. Man muss auch lernen, mit was man sich übernimmt. Ich mache momentan 5 Podcasts, dann mache ich noch den Laden, dann machen wir noch den Online-Store, dann macht man noch, gibt es eigentlich noch 2 Bühnenkarrieren, die halt normalerweise die jetzt halt auf Eis liegen. Und bei mir ist es ganz anders, weil ich in der Zeit, wo du keinen Arbeitsalltag mehr hattest, plötzlich einen Arbeitsalltag hatte, weil NTG einen Arbeitsalltag verlangt hat. Der hat sich von selber geschrieben. Ich fahre montags ins Büro, bin da bis abends, fahre dienstags ins Büro, nachdem ich beim Sport war, fahre donnerstags ins Büro, wenn ich nach dem Sport, und je nachdem, wie viel los ist, fahre ich mittwochs und Donnerstag und freitags auch nochmal hin. Dazwischen muss ich zu meinem Vater, muss den Podcast mit ihm machen, ne? Der ganze Kram. Und das ist so das, was bei mir unter der Woche so ansteht. Also ich habe einen ganz sehr stringenten und viel zu vollen Arbeitstag eigentlich. Wenn du dann noch abends streamen willst, dann willst du noch gelbe Leute aufzeichnen, noch Autokino aufzeichnen, dann noch das. Das ist viel. Und da hat sich halt irgendwann. Aber ich muss auch ehrlich sagen, ich finde es auch ganz geil, dass ich einen Arbeitsalltag habe. Also ich finde einen Arbeitsalltag im Sinne von, weil ich habe das ja auch fast ein Jahrzehnt gehabt, dass ich morgens aufgestanden bin und habe gesagt, jetzt muss ich selber organisieren. Und es ist ganz gut, aus der Tür zu gehen. Weil aus der Tür zu gehen bedeutet immer, dass du dich, weil ich finde ein Homeoffice, viele Leute haben letztes Jahr das Homeoffice für sich kennen und schätzen gelernt, ich mache jetzt seit 10 Jahren Homeoffice. So, das ist nicht immer gut, zu Hause da zu sein, wo man, sag ich mal, schläft und seine Freizeit verbringt, auch da zu arbeiten, weil da sehr, sehr viel verwischt. Und das ist ganz gut, da manchmal das Haus zu verlassen und ein Büro zu haben, wo man sagt, da arbeite ich. Ja, deswegen, ich weiß das inzwischen auch zu schätzen, das Zuhause zu verlassen. Und da haben sich, glaube ich, unsere Leben sehr unterschiedlich entwickelt, weil du in dem halben Jahr gelernt hast, zu Hause zu arbeiten, und ich gelernt habe, wieder mehr rauszugehen zum Arbeiten.
Ja. Ja, stimmt. Hast du irgendwelche Urlaubsfantasien gerade? Weil, also bei
täglich.
Mir trippt, also wenn was richtig rein trippt, dann Urlaubsfantasien. Das ist bei mir so krass, weil ich so dachte, ja, wir sind ja alle zu Hause, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass man überhaupt nicht das Gefühl hat, ich habe mich groß erholt. So, sondern ich habe so wirklich das, ich habe heute ein Video gesehen, so ein Instagram-Video, das ging 2 Sekunden. Und da sah man quasi in Saint-Tropez oder so, an der Côte d'Azur, einfach nur ein Shot aus einem Fenster raus, wunderschönes Licht, Palmen, man sieht ein bisschen das Meer und man denkt sich so, und man sieht ein Croissant. Croissants triggern mich ja eh. Und dann habe ich so das gesehen und war so, boah, das knackt mich durch. Mm. Und dann habe ich das so auf Instagram gepostet und dann habe ich super viel Rückmeldungen bekommen und eine Person hat sogar mir ein Video geschickt, wie sie deswegen geheult hat. Und dann war ich so, ja, aber ich kann es total verstehen, weil das schiebt nochmal ganz anders, wenn man hier hockt, es ist gerade auch schlechtes Wetter und noch dazu, alle haben eigentlich keine Kohle mehr gefühlt, so, alle sind ja auch so finanziell jetzt gerade so ein bisschen an so einem Punkt, also an einem ungewissen Punkt, kein Punkt, wo man jetzt unbedingt sagen würde, ich buche mir jetzt mal einen geilen Urlaub in Saint-Tropez, so, und dann siehst du halt, ah, stimmt, dieses Fleckchen Erde gibt es ja auch noch. Boah, richtige Sehnsucht. Und ich habe halt so krasse Sehnsucht danach, zum Beispiel einfach nur zu sagen, mit all meinen Kumpels fahren wir jetzt, also schon auch mit dir und so, fahren wir jetzt, nicht, dass du wieder so denkst, du bist ausgeschlossen. Du spielst in meinen Gedanken eine ganz feste Rolle, wenn es darum geht, dass wir zum Beispiel einfach uns ein Haus holen in der Toskana, da so hinfahren mit so 3 Autos, alle dabei, jeder hat so seinen eigenen Raum, kann so viel alleine machen, wie er will, und dann sitzen wir abends aber um 19 Uhr alle draußen auf der Terrasse, ich koche was Schönes, wir saufen alle wahnsinnig viel Weißwein, haben alle Durchfall deswegen.
Das ist ein Teil der Fantasie.
Nee. Und wir nehmen so Remi-Tabletten.
Immer schön Remi rein.
Ja. Und so stelle ich mir das vor. Und das ist wirklich ein Tagtraum von mir. Also ich laufe manchmal einfach durch die Gegend, höre Musik und dann stelle ich mir das vor. Es gibt auch noch einen Tagtraum, dass ich eine Ex-Freundin treffe und einen Porsche fahre.
Das ist aber was anderes.
Was? Okay.
Kennst du nicht dieses Remember the Name? So dieses, wenn du so, wenn du so denkst, so, ja, aber irgendwann sehen wir uns wieder und ich muss mir dann immer was überlegen, weil ich denke mir zwar irgendwie so, ja, vielleicht bist du einfach übertriebenst durchtrainiert und attraktiv, aber ich merke, es fällt mir leichter, mir vorzustellen, dass ich so ein, ich hätte ja ganz gerne, ist ja so eine Auto, was ich geil finde, ist so dieser Hank Moody Porsche, dieser ganz alte Porsche. Der alte 911er, den finde ich richtig geil. Und dann denke ich mir so, und ich bin mir ziemlich sicher, die findet Porsche ist ein scheiß Auto. Aber ich bin irgendwie so in meiner Fantasie, das habe ich manchmal gehabt. Naja, auf jeden Fall, meine neue Fantasie ist, jeden Tag darüber nachzudenken, wie es wäre, mit euch Urlaub zu machen. Und ich glaube, das wäre wahnsinnig schön. Und da hätte ich voll viel Bock drauf. Ob man da jetzt in die Toskana fährt oder ob man nach Holland fährt. Oder ich würde gerne in die Toskana, weil da ist es halt auch ein bisschen schön warm und da gibt es irgendwie guten Wein und da gibt es irgendwie geiles Essen. Und die Leute sprechen da Italienisch. Das ist das Coole an der Toskana.
Das Coole an in Italien ist, dass die Leute Italienisch
sprechen. Es ist halt so, ne? Muss man schon sagen. Auch in Frankreich. Das Coole ist schon, dass die da Französisch sprechen.
Ja, Französisch war eine coole Sprache.
Willst du jetzt wieder deinen Franzosenhass rauslassen?
Ich sag dazu nichts mehr.
Da gibt es alles schon in anderen Podcasts zu hören.
Ja, ja, schon. Der Günther ist doch so ein großer Franzosenhasser auch. Das legt er auch nicht ab. Nee, ich bin auch kein, ich habe auch mal so schlechte Erfahrungen gemacht mit den Franzosen. Egal, das wollte ich jetzt gar nicht Platz finden. Tagträume. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, bevor wir den Podcast gestartet haben, ich habe eine wahnsinnige Sucht nach der Bühne. Also mir fehlt fast nicht so sehr wie die Bühne. Das ist richtig krass. Also das habe ich, ich habe mich mal gefragt, wie wäre es eigentlich mal, wenn ich mehr auf der Bühne zu stehen? Nach dieser Pandemie weiß ich das und ich weiß, dass ich das nicht will. Also das will ich, eigentlich will ich eine Karriere noch so weit, also egal wie viel Laden und NTG und bla, es muss auch nicht Musiker sein, aber was anderes. Also so, ob es ein Autokino-Event ist, Comedy allein, Comedy zu zweit, whatever. Wer weiß, was kommt.
Also ich glaube, du brauchst schon auch die Allein-Momente.
Ich brauche auch die Allein-Momente, das weißt du auch aus der Autokino-Planung. Die brauchst du aber auch.
Die brauche ich absolut auch. Ich wollte dich jetzt schon angefügt, keine Angst. Und genau, ich glaube, deswegen haben wir auch nicht nur diesen einen Podcast, weil ich finde, wir müssen auch manchmal so raus und woanders uns auch beweisen. Das ist auch völlig normal, glaube ich. Das ist total okay. Aber ich glaube, dass nur so ein Autokino-Event, glaube ich, einmal im Jahr, würde dir wahrscheinlich nicht die Genugtuung bringen, wie zu sagen. Und ich glaube, das hast du oft. Habe ich weniger oft. Ich mache gerne sowas mit vielen Leuten zusammen und es funktioniert dann. Aber du bist schon auch so ein Typ, der so ganz oft sich so sagt, okay, jetzt setze ich mich. Und ich meine, du bist ja dann auch so manisch, ne? Du schließt dich dann so ein Jahr irgendwie ein oder so und dann sagst du, jetzt schreibe ich da mein Comedy-Programm und so. Und dann sagst du, und dann gibt's ja auch wirklich, ich meine, ich bin dein bester Freund und du hast mir gefühlt nichts vorher gesagt. So, du hast mir einmal irgendwie eine Notiz abgespielt, die am Anfang gelaufen ist, dieses Computerding und ansonsten nix. Und dann ist natürlich der Druck auch umso größer, und natürlich ist auch dieser Relief dann umso größer, wenn es funktioniert. Ne? Also dann bist du halt so wie 1000 Kilo Ballast fallen von dir ab und dann fängst du natürlich auch an zu schweben, ne? Wenn du natürlich mit mir was machst, dann fallen vielleicht nur 500 Kilo Ballast ab, so. Schwebt man halt auch nicht so hoch. Ich verstehe das aber total. Also ich kann das
richtig. Mir fehlt aber das auch. Also gerade fehlt mir einfach nur die Bühne. Ich würde gar nicht sagen, in welcher Form sie mir fehlt, sondern sie fehlt mir erstmal so. Autokino-Event fehlt mir sehr. Aber auch natürlich Comedy. Aber wie gesagt, es müsste jetzt gar nicht Solo-Comedy sein. Also es könnte auch sein, dass wir irgendwann mal zusammen, haben wir auch schon mal drüber fantasiert, ein Bühnenstück zusammenschreiben. So fast schon Badesalz-Esker-Tradition. Sowas habe ich auch nochmal irgendwann Bock drauf. Aber die Bühne. Also das ist wichtig. Ich glaube, die Leute werden Bühnen so krass wertschätzen. Ich glaube auch, dass die Leute Kino unfassbar wieder, zumindest in der Anfangszeit, sehr wertschätzen. Ich glaube, die Kinos werden überrannt sein, die noch aufhaben.
Ja.
Aber das wird hoffentlich cool, wenn das.
Wir haben ja auch in Aschaffenburg ein sehr gutes Kino.
Ja, das Kino Bullis, Leute.
Ist richtig.
Deswegen geht da mal hin. Das wird auch nicht aufhören.
Nee.
Naja, aber neben der Sucht nach der Bühne, oder der Vermissung der Bühne und von live und von dem absurden Momenten zu touren. Ich meine, da sind ja so grundsätzliche Dinge, die man Jahrzehnte gemacht hat, sind ja einfach irgendwann weggefallen und wirken jetzt schon fast mythisch. Aber bei so einem, natürlich so Urlaube, ich gucke wahnsinnig, was ich ja machen kann, ich fahre ja sehr gerne in Vergnügungsparks, wie du weißt, und wie der Rest der Welt auch wahrscheinlich weiß, der uns hört. Und ich gucke sau viel Online-Videos. Ich gucke die ganze Zeit mir irgendwelche Fluch der Karibik, Paris, Disneyland-Scheiße an und sowas. Und Jesse macht das auch die ganze Zeit. Und man schaukelt sich so hoch und ist ganz schlimm in diese so Vergnügungsparks fehlen mir sehr. Mir fehlt aber natürlich auch Holland, fehlt mir krass, Alter. Vor allem, weil unser letzter Holland-Aufenthalt, ja, der war ja so einen Monat vor Coronsons.
Das stimmt wirklich, ja. Wir waren nochmal kurz vor knapp nochmal im Urlaub, Gott sei Dank.
Der war so krass geil. Das war so ein
der war der Hammer.
Geiler Urlaub.
Da sind wir richtig runtergefahren, alle.
Ey, das war wirklich, da hat jedes Zahnrädchen funktioniert.
Und ich habe noch meinen Schlüssel da vergessen. Kennst du die Story eigentlich noch? Weißt du das noch, dass ich meinen Schlüssel da vergessen habe?
Das war eine unfassbare Aktion wieder. Ja. Aber wie kann man auch sagen, ja.
Und dann haben die mir den zugeschickt. Und also für alle Leute, die diese Folge heute zum allerersten Mal hören, weil natürlich wahrscheinlich euch mehrfach täglich die Leute in eurem Freundeskreis ansprechen und sagen, hast du eigentlich diesen unfassbaren Podcast schon gehört? Im Autokino? Weil wenn nicht, dann hör mal rein. Und
die reden über Periode 1.
Die reden über Periode 1. Und alle sind so, okay, Boomer. Das ist wirklich so, ne? Und naja, auf jeden Fall, es gab ja schon die Geschichte, dass ich mal in Urlaub gefahren bin und nach Hause kam und mir dachte, wo ist eigentlich mein Schlüssel? Und gemerkt habe, der steckte noch von außen an der Tür. Also ist nichts passiert. 2 Wochen lang. Und dann gab es die Situation, ich war mit Max und Stengi in Holland und dann sind wir zurückgefahren. Wir haben das so als Arbeitsurlaub getarnt. Und wir haben da auch wahnsinnig viel gearbeitet. Falls das Finanzamt zuhört, was haben wir da gearbeitet, oder?
Was habe ich dafür gearbeitet?
Max, was haben wir uns die Ideen zugeworfen, oder? Das war wild, war das doch. Mit dem Dosentelefon, du immer rübergebrüllt in mein Zimmer, ich immer zurückgebrüllt.
Wir haben halt auch verschiedene Restaurants gebraucht, um verschiedene Inspirationen aufzusaugen. Deswegen nicht wundern nochmal über die ganzen Quittungen vom Essen auch.
Genau, weil es sollte ja eigentlich erst ein Comedy-Programm über Essen werden, genau, über Restaurants, über teure Restaurants.
Über teure Restaurants in Holland.
Da bin ich wirklich neidisch drauf, dass du das kannst. Ich habe gestern Abend Harpe Kerkeling alte Videos geschaut, die übrigens nicht viel besser gealtert sind natürlich als das, was von dem wir gleich sprechen. Aber ich habe mir letzte Woche noch mal Kein Pardon angeschaut. Großartiger Film. Es ist einfach vielleicht mein Lieblingsfilm.
Paulinchen! Wiedersehen, Paulinchen! Wiedersehen!
Also ich muss sagen,
wir werfen wir eine Münze ein. Warum sprechen wir den hier eigentlich nicht mal?
Den haben wir noch nie besprochen. Ich glaube, den haben wir schon 1000 Mal ganz wenig
schon
1000 besprochen.
Mal erwähnt, ja. Aber genau. Wir müssen trotzdem immer noch mal irgendwann diese eine Folge widmen.
Ja.
Das ist schon nochmal Pflicht.
Irgendwann. Das stimmt allerdings. Ja. Und daraufhin habe ich mir alte Sachen angeschaut von Harpe Kerkeling, der als, ich weiß nicht mehr, wie seine Frau heißt, die hier das Spiel, diese holländische Frau, die auf die Bühne kommt und sagt, Liebe ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und dann erzählt er da einen Scheiß. Es war wirklich, Harpe Kerkeling, ich habe mir ganz, ich verehre den ja, ich finde den ja ganz großartig und das gucke ich mir immer noch wieder sehr, sehr gerne an oder er erzählt so, er spielt ja oft Rollen in seinem Live-Programm und dann kam er auch irgendwie so, hat er so eine Rolle gespielt und er ist ja selbst schwul, also finde ich das noch so, da darf er machen, ne? Aber was Periode 1 abgerissen hat, da müssen wir gleich nochmal drüber reden. Es gab einen Satz, da haben die geschafft, schwulenfeindlich und rassistisch zu sein. In einem Wort.
In einer Wortkombi.
Also da war ich schon so, puh, nicht schlecht, Leute. Und der spielte da halt, also Harpe Kerkeling erzählte dann halt so, ja, ich war jetzt in so einer Konditorei und da habe ich Folgendes erlebt. Und dann geht er halt in diese Rolle rein. Und dann spielt er halt diesen Schwulen klassisch, wie man die halt in den 90ern dargestellt hat. Das ist halt einfach so. Ich glaube es nicht. Und ey, spielt da eine Rolle? Ich habe mich schäckisch gelacht. Also Harpe ist halt einfach für mich immer noch großartig.
Ich
sag
ja Harpe.
Bitte?
Ich sag ja Harpe. Weil du gerade so von ihm geredet hast, so Harpe. Letztens hat irgendjemand zu mir gesagt, dass Wer war das? Ich weiß nicht mehr. Es ist doch wahrscheinlich
hat mich früher immer bei Frauen aufgeregt, wenn die gesagt haben, Ben. Und ich bin so, meinst du Casper?
Genau, dieses.
Weil du kennst ihn nicht privat!
So dieses. Leute, ich glaube, das habe ich sogar mit Shogi oder so besprochen. Da war irgendwie so. Ich war ja bei Ellen zu Gast im Stream. Und da waren dann im Chat immer so: Ja, Max und Ellen habe ich ja damals auch. Und da war so: Die heißen für euch A zum J und Rockstar. Die heißen für euch A zum J und Rockstar heißen. Und dann hat sich aufgeregt: Ich hasse das. Wenn du mit Leuten redest, dann sagen die so: Der Ben, das heißt Casper für die. Und hat sich dann so mega darüber aufgeregt.
Wer war das, Shogi?
Ja, Shogi. Und dann so: Ja, der Martin, der heißt Materia für dich. Ja, und so halt.
Genau.
Das stimmt. Das liebe ich auch so, dieses ja, Leute, die ja. So, ja, ich sag ja Ben immer.
Ja,
ja, ja klar.
Ja, ja, ich sag
auch mal Ben.
Ja. Naja, aber das habe ich mir auf jeden Fall angeschaut. Und dann habe ich mir noch reingezogen, bestimmt 4 Stunden lang, irgendwelche, so, es gibt so ein paar YouTuber, die filmen, wenn die Business oder First Class fliegen. Und es gibt ja auch so eine Suite, zum Beispiel in manchen Airlines. Also Singapore Airlines hat zum Beispiel so eine Suite, da kostet das Flugticket, schätz mal.
12.000.
Mehr.
Mehr?
Ja.
20.
18.
18.
18K und hin und zurück. Ne, 18K hin und zurück und
das ist ja okay.
Bei Singapur. Ne, dann geht's.
Dann bin ich weg.
Ne, das ist gut. Vor allem, es kostet, glaube ich, nicht viel mehr, mit einem Privatflieger zu fliegen. Also ich glaube, wenn du so zu viert bist, rentiert sich dann schon wieder der Privatjet. Aber mit einem Privatjet willst du ja nicht fliegen, weil die sind ja so unsicher. Also auf jeden Fall, bei den Singapore Airlines sah das richtig krass aus. Und dann habe ich die First Class bei der Lufthansa gesehen und dachte ich mir so, ja, sieht schon auch gut aus, aber kostet natürlich auch ein Schweinegeld.
Das ist das, wo man so liegt so halb, ne?
Ja, ja, du liegst schon richtig. Also die haben dann ein richtiges Bett, das ist 2,5 Meter lang und du wirst auch zugedeckt mit Federkernkissen und so, kriegst einen Schlafanzug gestellt, aber du hast nicht so richtig Sichtschutz und in diesen Suites von Singapur bist du ganz alleine. Du bist ganz alleine und du hast nur, das Einzige, was du dir teilen musst, ist das Badezimmer und es gibt aber pro Flieger nur 6 Suites maximal und es ist halt meistens so, dass du der Einzige in diesen Suites bist, weil das kann sich halt kein Schwarz leisten. So, und deswegen fliegst du da meistens alleine. Und dann hast du einen einzigen Steward oder Stewardess, die dich bedient. Und dann geht's natürlich los. Dom Perignon, schon mal beim Start. Kleine Nüsschen. Bei Lufthansa habe ich rausgefunden, sind es die Macadamia-Nüsse.
Mhm.
Ne? Ist anscheinend denen ihr Ding. Und dann kriegst du so dein Hausschläppchen, dann kriegst du so dein, liebe ich auch so eine, kriegst so eine Tasche, ne? Und da sind dann so Kleinigkeiten
drin. Kleinigkeiten drin, so kleine Geschenke, so Gimmicks unterwegs.
Liebe ich.
Damit man direkt weiß, wie jetzt sind sie angekommen.
Genau.
Jetzt sind sie mal ganz kurz uns.
Und dann kommt, bei der Lufthansa kommt dann schon mal das Amuse-Bouche, so der kleine Gruß aus der Küche. Gibt es auch bei Singapore Airlines. Und Singapore Airlines bietet dann an, im Flieger, der Hauptgang des Menüs war ein Hummer. Da war ich so, ach guck, so was alles
aber wie ist das denn?
Möglich ist.
Weil ich meine, normalerweise, das Essen ist ja vorbereitet, ne?
Ja.
Das ist ja schon vorgekocht und wird ja dann so eingelagert in diesen komischen Dingern da.
Ja.
Und dann steht das da und ist wahnsinnig heiß die ganze Zeit. Wie ist das bei sowas? Haben die da einen Koch an Bord?
Nee, glaube ich nicht. Aber ich glaube, die haben ein extra Menü für so, was halt so ein bisschen hochklassiger ist. Und das wird dann in der Galley zubereitet von denjenigen, die das halt machen dann, glaube ich. Ne? Gibt ja immer da die Leute, die das machen müssen. Und
ein Hummer?
Ja, also du kannst es ja schon auch irgendwie vorbereiten und dann fertig garen. Das ist ja, glaube ich, dann meistens alles nur so angegart und wird dann nur nochmal in so einem Dampfofen, wahrscheinlich mit so einer Folie drauf, zu Ende gegart. Du kannst da alles essen. Also auch so, ich habe zum Beispiel auch gesehen, in der First, in der Lufthansa hat sich jemand ein Schnitzel bestellt. So, das hat er vorher bestellt und dann hat er das dann auch bekommen. So. Und vor allem das Geile ist, du kannst vorher noch in dieses First Class Terminal gehen in Frankfurt und da kannst du da noch abhängen, da gibt es sogar eine Badewanne. Kannst du dich mal in die Badewanne legen. Und steigst dann natürlich fresh in den Flieger und dann geht's ab nach keine Ahnung wohin. Und ich sag mal so, wenn du natürlich aus dem Flugzeug kommst, du hast die ganze Zeit gesessen wie eine Sardine in der Dose, bist du natürlich total unentspannt. Aber wenn du dich hinlegen kannst und dann kriegst du natürlich noch die Bose-Kopfhörer dazu, die komplett schalldicht sind, liegst du natürlich dann da und bist wahrscheinlich auch relativ chillig drauf, wenn du aussteigst. Wirst mit einem Porsche abgeholt und direkt rausgefahren und los geht das live. Muss halt diesen ganzen Kram nicht machen. Ne? Kein Koffer schieben, nicht irgendwo hinrennen, kurz vor knapp. Wo müssen wir jetzt eigentlich hin? So Gedanken machst du dir nicht. Nee. Du gehst einfach nur in dein Terminal und sagst, ich bin der Daddy und dann holt dich irgendjemand ab und sagt, hier lang bitte, Sir. Und dann gehst du da lang. Und du wirst ständig gefragt, ob du noch Champagner willst.
Da will ich hin.
Da will ich auch hin. Sag ich dir ganz ehrlich.
Ganz oben.
Und da müssen wir hin, liebe Freunde, und deswegen müssen wir viel, viel
genieß
gute Filme
besprechen. Genieß doch mal den tonnenweise Sondercontent auf Patreon.
Genieß den tonnenweise. Ja, wir sind ja fleißig.
Wir sind fleißig im Jahre 2018, 2019 waren wir
sehr
fleißig.
Der Hotzo und ich sind fleißig.
Das stimmt, ja.
Das wollte ich sagen. Wir sind fleißig und du bist...
Ich warte auf mein Comeback.
Du hast bald ein großes Comeback.
Ich habe auch bald mein großes Comeback.
Ja. Aber dann knallt's richtig.
Ja, klar.
Da freuen wir uns schon alle drauf. Naja.
Nee, Leute, ich finde, ganz kurz mal Real Talk zu dem Thema Patreon. Das ist tatsächlich aufgrund der ganzen Arbeit, ist das einfach hinten runtergefallen. Ich muss aber sagen, ich finde es beachtlich, wie wenig Leute da gegangen sind in der Zeit. Und das, aber ich glaube, es ist auch ganz gut für die Erziehungsmaßnahme, mal ein bisschen zu sagen, so, man muss ja immer mal Patreon noch als das sehen, was es ist, nämlich eine Support-Plattform. Und wir haben teilweise Wochen gehabt, da haben wir 6 Formate abgegeben, ne? So, oder der Adventskalender, ja. Was das immer für eine kranke Arbeit ist. Den Adventskalender wird es eh mal geben.
Guck mal, so Sachen wie der Snack-Test, was wir da schon eine Arbeit reingesteckt haben. Da war
wirklich wahnsinnig viel Arbeit drin. Das Feedback ist immer wahnsinnig klein. Ich glaube, das wird sich bei einem gesunden Level einpendeln, wir werden da eh bald unsere Kommunikation noch ein bisschen wieder ändern. Nur nicht, dass ihr denkt, ihr würdet vergessen.
Wir planen was, das kann man mal so sagen. Wir
planen ein bisschen um und versuchen das alles halt auf ein realistisches. Ich meine, man muss halt immer alle paar Jahre sein Patreon und den Content oder sein, was man so generell macht, überdenken, weil es natürlich auch die Umstände ändern. Ja, wenn wir eben hören, Christian hat natürlich mit Prosecco-Laune, da ist sau viel los. Ich mache den Podcast mit meinem Vater für Fio. Wir machen den Laden auf. Jetzt geht's bei euch wieder in der Küche ab. Da ist so viel, dass man muss man immer wieder bedenken, was da eigentlich so passiert und ob dann auch, wenn zum Beispiel du hast 3 Podcasts, ich habe 5 Podcasts, wie viele Sonderformate sind denn noch nötig, wenn die Leute doch schon 8 Podcasts hören können oder 7 Podcasts mit dem einen, wo wir zusammen machen.
Ja.
So, weißt du, das ist halt die Frage.
Wir haben eine Idee dazu das wird wahrscheinlich bald gemacht. Ja, aber du hast vollkommen recht. Ich meine, am Ende des Tages, ich sag dir ganz ehrlich, für mich ist Patreon sogar, das ist die wichtigste Einnahmequelle.
Ist es auch.
So, und ist das ist auch. Und jeden Monat gucke ich da drauf und denke mir, ich finde es so geil, dass die Leute einen dann noch unterstützen. Ich bin da wirklich echt, wahnsinnig dankbar. Gleichzeitig hat man natürlich auch wahnsinnige Angst, dass das irgendwie mal weggehen könnte. Mhm. Aber
die Frage ist, ob tonnenweise Sonderkontent jede Woche noch draufgeschlagen, ob das die Sache sogar rettet. Oder ob es die Sache so sehr festigt, wie man glaubt.
Mhm.
So.
Ich glaube, man muss sich einfach ab und zu mal was Neues überlegen. So, ich glaube, und das machen wir doch schon seit Jahren. Also, wenn wir was seit Jahren machen, dann wissen doch die Leute ganz genau, wenn die mal einen Durchhänger haben und gerade mal nicht so viel Content von denen kommt, kann man davon ausgehen, dass die auf jeden Fall irgendwie sich was überlegen, sich umstrukturieren gerade oder sonst irgendwas. Und das ist bei uns ja der Fall.
Ist es.
Wir sind der realste Podcast Deutschlands, wir reden über sowas. Der Max hat gerade ganz offen gesagt, dass es 6.000 Euro bekommen für diese Instagram-Sache. 60.000 Euro und wir haben auch ganz offen gerade darüber geredet, wie es darum steht. Ja, nee, aber es stimmt ja, Mann. Es ist ja auch die Frage, wie viel wollen sich die Leute überhaupt anhören? So. Ich weiß, dass diese Hotze-Sache hören sich schon ein paar Leute sehr, sehr gerne an. Und das macht auch Spaß beim Aufnehmen. Und ich bin da auch voll dankbar, dass der... Das ist ja
auch ein Special-Format.
Ich bin auch voll dankbar, dass der Sebastian das mit mir macht so. Das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Weil also, der ist schon...
Der ist schon ein Superstar, gell?
Der ist schon ein Superstar.
Gell, der ist ein Superstar, der Sebastian.
Ja.
Der hat so...
Muss man wirklich sagen, das ist einfach nur heftig, was bei dem jetzt in einem Jahr abgegangen ist. Ist ja geisteskrank.
Geht auf die Millionen Follower zu auf Instagram.
Ja, einfach nur geisteskrank.
Wenn ich dann immer sehe, wer das so teilt in der Timeline, so Leute, mit denen man zur Schule gegangen ist und teilen die so einen Hotzo-Tweet, da weißt du, der ist wirklich überall angekommen. In jeder Ecke des Internets ist der Hotzo angekommen. Das finde ich immer sehr witzig.
Der ist wie wenn einem
mich
so...
Wenn die mir selber folgen, fragen die so, was machst du jetzt so? Und David beim Hotzo, der ist so, ja, der ist überall.
Ja, das ist krass, ne? Mhm. Naja, so ist er halt. Der Hotzo ist noch weiter verbreitet als das Coronavirus, das kann man schon so sagen, ne?
Aktuell, ja.
Ganz hoher Inzidenzwert.
Aber es gibt weniger Maßnahmen gegen ihn.
Weniger. Das Maul zu tackern. Nee, der twittert ja.
Da muss man die Finger abhacken. Zusammennähen.
Einfach.
Mal dem Hotzo die Finger zusammennähen.
Was machst du denn dann?
Ja, mal den Daumen abschneiden.
Gut.
Ja. Oder die Fresse verätzen, dass sein Handy nicht mehr entsperrt werden kann. Keine Ahnung.
Ja,
naja,
ja gut, also dann, ich würde sagen, wo wir gerade in so einer lockeren Stimmung sind, ne? Ja,
reden wir ganz kurz über den, ich leite nochmal ganz kurz.
Du musst ins Mikrofon reden, das ist wirklich wichtig.
Ja, hi. Die Mega Movie Week war die Woche, das war eine Aktion, bei der wir auch beteiligt waren, und zwar gab es eine Woche lang Filme sehr günstig, eine ausgewählte Auswahl. Ab 3,99 ging es los. Waren gute Dinger dabei tatsächlich. Ich habe mir, glaube ich, 6 Filme gekauft.
Oh.
Es gab Once Upon a Time gab's, Tenet gab's, New Mutants gab's, King of Staten Island gab's. Den habe ich mir zum Beispiel nochmal digital geholt. Little Women habe ich mir digital geholt nochmal. Also einfach konnte ganz gut seine digitale Filmdatenbank aufwerten. Hat echt ganz gut funktioniert. Gab's überall. Die ganze Aktion gab's, war plattformübergreifend auf Amazon und iTunes und Co.
Mhm.
Und Für jeden Tag wurde dann noch ein Filminfluencer ausgesucht oder eine Filminfluencerin, die das Ganze präsentiert hat. Darunter waren dann unser guter Freund Dominik Porschen, der letztens, wie heißt er nochmal, David Hein, hatten wir in der letzten Ausgabe schon erwähnt.
Ja.
Die Chrissy, die Synchronsprecherin, die Chrissy.
Chrissy.
Und noch ein paar andere
Leute. Robert Hoffmann?
Robert Hoffmann.
Stark. Natürlich.
Robert Hoffmann, die Legende.
Liebe Grüße.
Ja? Die Legende Robert Hoffmann.
Ist ein Freund von uns. Ein Freund des Podcasts.
Daniele Rizzo. Und jetzt nochmal alle, wer denn? Ich versuche jetzt gerade nochmal alle zusammenzukriegen.
Daniele Rizzo.
Daniele Rizzo.
Das ist ein erfundener Name, Max. Nee. Das ist ein erfundener Name.
Das ist doch die
Name.
Ratte von den Muppets.
Ey, ich bin Rizzo, die Ratte.
Nee, und genau, also auf jeden Fall waren es dann insgesamt 7 InfluencerInnen. Und einer davon waren dann heute am Sonntag, war ich, hab dann aber dich einfach noch mit ins Boot gezogen und habe gesagt, wir machen das zusammen.
Ja.
Wir mussten uns einen Film aussuchen, den wir gucken,
beziehungsweise
wir durften uns einen Film aussuchen, aber der musste gewotet werden von den ZuschauerInnen.
Ja, schlechte Idee.
Und zur Auswahl standen Queen and Slim. Kennst du den eigentlich?
Nee.
Der ist saugut.
Okay.
Ein krasser Film, der, glaube ich, gerade in der Black Lives Matter-Phase, der so ein bisschen untergegangen ist, komischerweise, aber der eigentlich krass ist, was das Thema Rassismus angeht. Pixar Soul.
Ja, habe ich ja angefangen zu gucken.
Es ist eine Schande, dass dieser Satz überhaupt existiert irgendwo. Den habe ich angefangen zu gucken.
Ja, Entschuldigung.
Ja, das auch wieder möchte ich
nicht. Zwing mal ADHS.
Ja.
Das ist meine Standardausrede.
Ja. New Mutants, dieser furchtbare X-Men-Film, wo ich mal gedacht habe, ja, der wäre schon, glaube ich, spannend zu gucken, weil der so doof ist.
Mhm.
Boah, was hatten wir denn noch? Extremely Wicked, der Film über Ted Bundy, in dem Zac Efron Ted Bundy spielt, den ich schon die ganze Zeit gucken will, wo ich dachte so, ich glaube, der ist auch ganz cool. Und dann haben sie gesagt, es muss aber noch in der Auswahl ein deutscher Film sein. Dann habe ich mir gedacht, entweder nämlich was richtig Dummes, was keiner wählt, oder ich nehme was, wo die Leute wahrscheinlich sagen so, ja, das will ich ganz gerne, dass wir sehen. Da habe ich mich für Periode 1, Traumschiff Surprise, entschieden. Ein Film von Bully Herbig, der große Film nach Schuh des Manitou.
Ja.
Und natürlich haben die Leute den gewotet. Den mussten wir heute gucken.
Ja, ich meine, das hätten wir kommen sehen können, oder?
Das hast du
schon provoziert, oder?
Nein. Okay. Doch, ich habe das absolut provoziert, weil ich mir gedacht habe, eigentlich will ich diesen Film schon mal wieder sehen, aus so einem ganz fiesen Grund. Ich will wissen, wie der gealtert ist. Ich habe den damals gesehen im Kino am Release-Tag, weil ich ein riesen Fan von Shoot 'em Manitou war.
Mhm.
Und ich habe diesen Film mit Leidenschaft gehasst. Ich weiß nicht warum, aber ich fand den damals im Kino richtig, richtig scheiße.
Ich fand den auch nicht so gut damals im Kino.
Ich wusste auch so, es hatte was auch mit dem Arm zu tun.
Wie war dein Manitou-Erlebnis?
Mein Manitou-Erlebnis?
Weil ich fand den ja richtig gut.
Mein Manitou-Erlebnis war, dass ich den damals, glaube ich, 4-mal im Kino gesehen
habe.
Und ich fand den richtig krass.
Weil ich nämlich auch.
Vielleicht sollte man so ein bisschen mal kurz beim Manitou ansetzen, bevor wir zum Traumschiff kommen.
Ja.
Warum war für dich Shoot des Manitou damals so ein krasser deutscher Film?
Also Shoot des Manitou war für mich damals so ein krasser deutscher Film, weil bisher kannte man ja nur diese deutschen Produktionen, die auch alle. Ich finde, der deutsche Film hatte eigentlich eine ganz krasse eigene Sprache und ein eigenes Bild.
Mhm.
Also diese Filme wie Schule, sowas wie Elementarteilchen, sowas wie Lambok, ne? Das waren ja damals so die deutschen, in Anführungszeichen, witzigen Filme. Mhm. Und,
aber Lambok ist wirklich sehr gut.
Lambok ist für mich ein Wahnsinnsfilm gewesen. Ich glaube, keinen Film außer Ocean's 11 habe ich so oft geschaut wie Lambok. Und dann ist wirklich so, ist wirklich wahr. Und die Sache ist halt die, dass die alle so deutsch ausgesehen haben. Und dann kam Bully Herbig und hat halt einfach gesagt, okay, wir machen so einen Film, der eine krasse Schnelligkeit hat, was die Gags angeht, der schon auch eine Art absurden Humor hat. Mhm. Also all diese anderen Filme, die ich aufgezählt habe, das waren ja eher so, das war klassischer Humor. Also das waren normale Situationen, die halt witzig waren. Da gab es ja keine absurden oder wahnsinnig weirden Momente.
Nicht so viel Klamauk.
Auch nicht so viel Klamauk. Oder es waren komplett klamaukige Filme, wie so Otto-Sachen und so.
Otto, der Film.
Ja. Ne, wo es dann halt nur Klamauk war.
Ja, Lanetti.
Ja. Und dann gab es aber, ja, oder auch nur Klamauk oder auch viel Klamauk, war ja schon auch sowas wie Kein Pardon. Man muss natürlich sagen, Kein Pardon hat es geschafft, bis heute ist dieser Film ja, der ist ja unfassbar gut gealtert.
Mhm.
Also der ist ja geschrieben für die Ewigkeit, sag ich ganz ehrlich. Ich glaube, der ist geschrieben für die Ewigkeit.
Aber trotzdem fühlt er sich sehr regional an.
Ja. Ja, das
wie Prosecco-Laune.
Ja, das liegt am Dialekt, ne?
Nee, ich dadurch, dass der so dialektlastig ist, der ist ja sehr hessisch tatsächlich, durch Heinz Schenk. Rest in Peace, Schenky Boy. Ja.
Der kriegt nur das Geld für die Correga-Tabs.
Der Heinz-Wäsche. Ja. Mein Vati hat 3 grunzende Schweine.
Ich war nur einmal krank. Auch, dass die Biografie so heißt. Oh, Max, wie wir jedes Mal ins Schwärmen kommen. Ja, eigentlich will man nur über
den Kalpanon ein. Ich könnte ihn ganz gerne zitieren.
Oh Gott.
Ja, so. Auf jeden Fall, der ist aber trotzdem sehr deutsch. Der guckt sich wie so eine gute Folge von einer deutschen Comedy-Serie.
Genau, das meine ich.
Also die haben alle so einen sehr deutsch-regionalen Touch.
Nee, nicht auch nur das, wie sie also erzählen.
Die würden nie in der großen Welt des Films funktionieren.
Genau.
Die funktionieren halt nur im deutschsprachigen Raum und da schon eigentlich nur ein Es ist schon sehr Nische in der Nische. So.
Und der Schuh des Manitou sah schon so aus, als ob man, ich weiß noch, als Dark rauskam, da hat man auf einmal eine deutsche Serie gesehen, wo aber Netflix vorgegeben hat, wie die gefilmt werden soll. Und dann war die so in diesem Blaustichton gefilmt und sah auf einmal viel anders, hochwertiger und internationaler aus. Mhm. Und damals war das mit Shoot des Manitou genau das Gleiche. Der Film war wahnsinnig viel Kontrast hatte der. Mhm. Der sah viel wärmer aus als diese ganzen deutschen Filme. Mhm. So, dann hat er natürlich noch mit Kostümen und so ordentlich reingehauen und auch mit den Drehorten, ja. Mhm. Mhm. Und dadurch hatte der, und man muss auch sagen, durch einen Sky Dumont, der irgendwie was Weltmännisches hat.
Absolut.
Hat dieser Film irgendwie, ich glaube, die haben auch viel mit Synchronisation gearbeitet, das nochmal selbst nachzusynchronisieren. Dadurch hattest du auch nochmal mehr dieses Erlebnis, was du normalerweise bei einem amerikanischen Film hast. Mhm. Und das waren so, glaube ich, die Tricks und ich glaube, wahnsinnig viel zu klauen bei Monty Python und
Nackte Kanone und sowas.
Nackte Kanone und sowas. Ja.
Komödien, ja.
Das hat natürlich schon dazu geführt, dass man am Ende einen richtig krassen Film hatte, der einem, wie so einen neuen Maßstab gesetzt hat, wie man selbst Comedy-Filme in Deutschland wahrnimmt. Und der Film war, und das hast du vorhin auch gesagt, als wir jetzt gerade Traumschiff Surprise geschaut haben, da hast du gesagt, die drei haben schon auch eine ganz besondere Chemie zusammen.
Ja.
Also Rick Cavanian,
Christian Tramitz
und Bully Herbig. Und genau das finde ich ist auch meiner Meinung nach, ich weiß, du bist ja irgendwie über zwei Ecken bekannt mit Rick Cavanian und ich will ihm auch nicht zu nahe treten, aber man muss ganz einfach sagen, als die drei auseinandergegangen sind, mehr oder weniger, hat es auch nicht mehr funktioniert. Für keinen der drei. Ich weiß nicht, was Christian Tramitz macht. Ich glaube, Rick Cavanian hat sich so ein bisschen, die haben sich wahrscheinlich alle gefunden, verstehe mich nicht falsch. So, aber ihre Prime hatten die.
Da.
So, und das hat als dieses klamaukige Dreiergestirn total funktioniert. Ich glaube, Bully Herbig will gar nichts Witziges mehr machen. Ich weiß nicht, was er macht, aber
Bully Herbig ist ja einfach mehr Produzent.
Ja.
Herb X Film ist ja schon seit 20 Jahren seine Produktionsfirma. Er hat ja auch so Sachen gemacht wie Der Wichser und so. Und, und dann hat er ja auch jetzt so ernste Filme gemacht in den letzten Jahren, wie diesen Ballon mit dieser Familie, die über die Grenze der DDR fliehen will und so.
War der gut? Hast du den gesehen?
Der soll gut sein, ich habe den aber nicht gesehen.
Okay.
Aber der macht viele Filme, viele hochwertige Filme. Sie haben immer so ein bisschen diesen amerikanischen Standard, also diesen amerikanischen Standard als Vorbild. Und ich glaube, Bully Herbig ist ist sehr gut darin. Christian Tramitz war und ist einfach eine Legende, was Synchronisation angeht.
Macht er das
der ganz hat ja viel? Er hat ja schon früher ganz viele Cartoon-Serien in den 80ern synchronisiert.
Ja.
Und macht das auch immer noch. Christian Tramitz ist da einfach auch eine Legende. Ich glaube, der muss auch nicht mehr so viel machen. Und bei Rick weiß ich es halt, weil ich so ein bisschen näher an der Quelle sitze, der Schauspieler, der schreibt, macht ja immer noch Stand-Up selber und sowas. Aber
und reicht natürlich
synchronisiert wahnsinnig.
Reicht aber natürlich nicht an diese Präsenz, die sie damals hatten. Nee,
die Präsenz haben sie nicht mehr, aber ich sag mal, sie sind alle so durch Synchronisationsjobs und Produktionsjobs so eher durch dieses ein bisschen Hintergrund treten und nicht mehr so viel auf der Bühne sein, haben die sich eher auf so eine andere Art und Weise gesettelt.
Ich glaube, wenn du ein paar Jahre lang so heiß brennst und strahlst wie die, dann kommt auch irgendwann der Moment, das ist ganz normal, da verglühst du auch, so egal wie stark du warst. Ich habe dir ja neulich gesagt, dass ich ganz viel Harald Schmidt-Show geschaut habe. Und der hatte seine 6-7 Jahre, da war der unantastbar, da war der größer als Gott. So. Genauso wie Stefan Raab das hatte. Der hatte seine 6-7 Jahre, da war der absolute Oberwahnsinn. Da war der so krass. Und irgendwann fällt einfach der Groschen und dann passiert es halt und dann ist man das halt nicht mehr so sehr.
Aber das ist Showbusiness, Alter. Du wirst immer dieses haben, so jetzt ist gerade die Prime von Projekt X und dann ist die Prime von, das siehst du bei Rap, so was war, guck mal, wie Crow vor 10 Jahren da stand und wie Crow heute dasteht. So, das ist, der ist jetzt nicht, ne, als Beispiel oder andere Künstler, scheißegal, irgendein Rapper.
Ja.
So. Du wirst immer irgendwie, kommt die nächste Generation nach und die nächste Generation. Bei Bully, um mal jetzt bei den guten Sachen zu
sagen. Außer planen. Sido, der hat's geschafft. Finde ich ja nach wie vor immer noch der krasseste Rapper, weil der nämlich, früher war der hottest Shit, weil er halt so der gefährliche Typ war. Sido aus dem Block. Dann war er ganz lange Sido. So, trotzdem immer noch eine große Karriere gehabt. Und dann hat er mal ganz kurz so einen kleinen Schlenker drin gehabt, da wäre er fast so in diesen Boulevard nur abgedriftet mit Popstars-Jury und so weiter. Mhm. Und finde ich, macht ja jetzt einfach solide Hits, einmal bis zweimal im Jahr.
Und hat ein kredibiles Standing,
hat
die ganze Zeit sein Ding da noch mit Knossi am Laufen, was dem auch wahrscheinlich...
Sido ist ein Riesen-Twitcher.
Ja, Sido ist ein Riesen-Twitcher.
Der sagt, er will, habe ich ihn bei MC Boogie gesehen und da hat er gesagt, Fernsehen ist mir alles scheißegal, Mann, ich mach Twitch. So, der sagt, der hat ja den Twitch-Rekord gebrochen.
Ja, mit Knossi.
Geisteskrank.
Dieses Angelcamp.
Ja.
Ja. Es gibt so ein paar Leute, ich finde es immer spannend zu sehen, wer die Kurve kriegt oder wer nicht. Aber um wieder mal zu den Bully-Jungs zurückzukommen, ich finde, die haben alle die Kurve gekriegt, auch wenn sie nicht mehr so auf der großen Bühne stehen. Man muss schon mal, vielleicht noch so mal vor den Schuh des Manito gehen, zur Bully-Parade. Weil ich finde, die Bully-Parade war schon ein Spielplatz für diese drei, also allein diese Kastagnettenbrüder. Diese Abfolge, dieser Speed, den die da hatten, dieses Writing. Und da hast du schon viele, in der Bully-Parade hat sich viel abgezeichnet, was Bully dann später in seinen Filmen benutzt hat. Kameraperspektiven.
Uh-huh.
Die Sendung war teilweise sehr gut gefilmt dafür, dass es eine Sketchshow war.
Uh-huh.
Da war schon ganz viel spürbar. In der Bully-Parade schlummert sehr, 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 sehr viel, was die Bully-Parade auch so gut gemacht hat. Die Bully-Parade hatte ein anderes Level und für mich als Laie damals, noch mehr Laie als jetzt, damals schon ein spürbares anderes Level an Qualität, was Bilder angeht, was Inszenierung angeht. Die Bully-Parade hast du geguckt und hast das Gefühl gehabt, das ist ja alles anders. Das ist nochmal ein bisschen anders als RTL Samstag Nacht und Wochenshow. Die Bully-Parade ist ein ganz anderes Level. Und du hast
was war das für ein Sender?
ProSieben.
Ah, okay.
Und du hast drei Typen, die als Team unfassbar krass eingespielt sind.
Ja.
Die Bully-Parade war einfach für alle ZuschauerInnen unfassbar krass. Und du hast wirklich drauf geguckt, warst so,
und sie hatten die geilste Homepage. Bullypara.de. Habe ich jedes Mal gelacht.
Immer ein Lacher. Und dieses Wissen und dieses angeeignete Comedy-Tum und natürlich auch die Figuren, die man dort geschrieben und ausprobiert hat, die waren natürlich dann quasi die Blaupausen für das, was dann folgen sollte in den Filmen. Und der Schuh des Manitou hat sich natürlich mit der Winnetou-Thematik natürlich so krass auch noch auf so ein geiles deutsches Feld bewegt, hat es aber so international aussehen lassen, dass das einfach für uns gar nicht mehr greifbar war. Für uns war das nächste Level von deutschem Kino.
Ja.
Und deswegen sind alle ausgerastet. Der Film war auch stellenweise einfach sehr, sehr, sehr witzig.
Ja, voll.
So, ja, aber hatte auch natürlich schon das, was damals im Kino noch ging, was damals irgendwie noch für alle so einen Freifahrtschein hatte. So, das hat er mal, soll ich den mal ablenken? So, weißt du, das war ja auch schon alles so sehr auf dieses eigentlich auf homophoben Humor ausgelegt, den man aber damals aus irgendeinem Grund, das war einfach so.
Ja, klar.
Das ist ganz komisch, aber das habe ich vorhin auch beim Gucken nicht so, ich weiß, dass damals niemand über diesen Film diskutiert hätte.
Nee.
Oder hat.
Nee.
Dieser Film war so, alles, was ich im Fernsehen und in Zeitungen und in der Bravo und sonst was darüber gelesen habe, als ich 18 war und der im Kino lief, war so, ja, das und das und das und das und das ist so und das ist, da ging es nicht eine Sekunde darum. So, sondern da wurden dann so viel Gags hat der neue Bully-Film. 303. So, okay. 303 Gags hat der Film dann. Gut.
Das ist eine Zahl, die hab ich irgendwie gab's mal.
Das war dann so in der Bravo, glaube ich, ein Artikel. Wie viel Gags hat der neue Bully-Film? 303 Gags hat er. und so Sachen halt. Und deswegen, als Traumschiff Surprise rauskam, war man natürlich, also die Erwartungen waren extrem hoch, weil was man gesehen hatte, und das ist ja auch tatsächlich, hast du vorhin gesagt, als wir den Film gesehen haben, qualitativ vom Bildern her und gerade auch was Computeranimation angeht, weil da war der Schuh des Manitou ja noch nicht so gefüllt und ich meine 2004, was waren die großen Flaggschiffe 2004 im Kino oder in den Jahren davor? Episode 1, Episode 2.
War das auch 2004 alles?
Nee, das waren die, Episode 1 kam 99 und Episode 2 kam 2002. Ja, genau. Alle 3 Jahre kam einer von der neuen, von den Prequels. Aber du siehst halt so, die Computeranimationen in dem Film sind ja, hey, Fotos, Leute.
Sorry, ich habe nicht gedacht, dass ich dich jetzt unterbreche.
Ja, ja, das macht nichts. Ich bin bei sowas ganz ablenkungsfähig. Christian hat ein Foto gemacht, glaube ich.
Ja.
Könnt
ihr jetzt auf unserer Instagram-Seite sehen?
Cool.
Das Foto, was hier gerade entstanden ist.
Mal Like da lassen.
Die heißt im...
Im Unterstrich Autokino, weil die andere Autokino-Seite, da haben wir das Passwort für vergessen. und mit wir meine ich Christian. genau. Also ich fand, dass dieser Film damals... Die Computeranimationen sind schon heute noch gut. Also man guckt die und die Raumschlachten sind gut. Das ist schon ein wahnsinniges Level teilweise. Also das ist nicht für einen deutschen Film, der auch noch eine Komödie ist, ist es nicht weit hinter dem, was damals Star Wars geleistet hat.
Ja.
Das ist gar nicht so sehr unterschiedlich.
Voll. Also auf jeden Fall die Außenaufnahmen, alles, was draußen stattfindet, ist wahnsinnig gut. Ich finde immer, wenn die im Flugzeug sitzen oder so, in diesem kleinen Taxi, sind die merkwürdigst ausgeleuchtet. Mhm. Also es passt überhaupt nicht.
Ja, die haben sich so gut mit dem Greenscreen dealen können, teilweise.
Anscheinend nicht, nee. Aber ansonsten wirklich, wollen wir mal nicht zu sehr ins Detail gehen, was sowas angeht. So technisches Gefrickel. Aber es sollte natürlich schon erwähnt sein, denn ich glaube schon, dass, du hast es ja gerade gesagt, Bullies ist immer wahnsinnig wichtig. Und das muss man das ihm lassen. Also gealtert sind die optisch super. So, optisch sind die super gealtert. Inhaltlich, da liegen so ein paar, würde ich sagen, 303 Leichen liegen da schon im Keller. Ne?
Also 250 Leichen.
Max, ich glaube, der Film ging los und nach, ich glaube, Minute 2, weil ich wusste und ich dachte mir schon, na mal gucken, wie der gealtert ist. Weil ich dachte mir natürlich schon, na wahrscheinlich die ganze Zeit.
Das ist natürlich
Zeit,
auch ein ganz klarer Grund, warum ich den ausgewählt habe.
Ja,
weil ich weiß, dass
die
der
ganze
aus
Zeit
nicht mehr funktioniert.
Wahrscheinlich sehr viele so, naja, dieses schwulen Klischee der 90er Jahre halt, ne? Gibt ja schon einen Grund, warum jemand wie Bastian Pastewka Prisco Schneider nicht mehr macht. So.
Klar.
Und,
aber da, genau, Prisco Schneider ist ein super Beispiel.
Ja.
Und natürlich auch die Figuren. Alles hat damals so funktioniert.
Natürlich,
dieser
ja.
schwulen Humor.
Ja.
Dieses sich über Schwule lustig machen und die so darstellen, so, hä, yeah, so. Das war überall.
Das war, das, also.
Das deutsche Fernsehen war prachtvoll.
Das ist zitatfähig. Das ist zitatfähig. Liebe Freunde.
Für die Ewigkeit.
Max Nikolas Nachtsam.
Prachtvoll.
Als die Leute noch über Schwule gelacht haben, fand ich das Fernsehen prachtvoll.
Ja, morgen in der TV-Spielfilm so ein großes Bild von mir nur auf einer Seite. Keiner weiß aber warum.
TV-Spielfilm. Das liebe ich.
Auf der Extra-DVD.
Na Max, ich glaube halt auch einfach, dass damals, ich habe dir ja gerade von Harper erzählt, selbst die Schwulen damals so ihre schwulen Witze halt gemacht haben.
Fandest du das jemals witzig? Ich sag dir was, ich fand's immer scheiße.
Deswegen
habe ich Traumschiff auch schon scheiße.
Ich nicht. Gefunden. Ich fand, nee, muss ich leider fairerweise sagen, Prisco Schneider, da habe ich mir die Hose gepisst.
Ich habe es nie verstanden. Ich hab schon
Hallo, liebende Liebenden, danach konnte ich nicht mehr.
Ja.
Weil der so witzig auch aussah. Und weil ich natürlich riesiger Bastian Pastewka-Fan war und die Wochenshow geliebt habe und fairerweise 8 Jahre alt war.
Ja.
Also das ist halt natürlich auch so eine Sache. Und man macht ja natürlich auch eine Entwicklung durch das Fernsehen, die Gesellschaft und man selbst als Mensch.
Mhm.
Ich glaube, in der Zeit, in der ich älter geworden bin, haben sich solche Sachen, ich habe so das Gefühl gehabt, alle sind älter geworden, aber Bastian Pastewka, der war ja damals schon Mitte 20. Also der war ja da schon so alt. Ich glaube einfach, die Gesellschaft hat sich wahnsinnig verändert. Gott sei Dank. Damals war das halt irgendwie so, damals war das halt so.
Mhm.
Und ich glaube, wenn jetzt Leute ganz krasse Probleme damit haben, dass man was ändert, ne?
Mhm.
Wenn du damals gesagt hättest, Prisco Schneider, das darf so nicht mehr sein, wie das hier stattfindet.
Mhm.
Oder wenn du gesagt hättest, Traumschiff Surprise, stell dir vor, der Film kommt raus und sofort, einen Tag später, hätten die Leute gesagt, das ist eine Sauerei, das darf so nicht mehr sein. So ein richtiger Twitter-Shitstorm. Dann hätten das die Leute nicht verstanden. Und die wären offended gewesen und die wären wütend gewesen.
Mhm.
Und ich glaube, es zeigt ganz gut, dass man eben, wenn man von irgendjemandem gesagt bekommt, hey, sowas ist eigentlich nicht so cool, ne, dass man sich nicht sofort dagegen aufregt, so quasi, sondern sich vielleicht so denkt, naja, verstehe ich jetzt noch nicht, ne, aber vielleicht verstehe ich es ja in ein paar Jahren.
Mhm.
So, und dann kann man sich ja schon auch mal Gedanken machen. Ich merke ja auch an dir, dass du wahnsinnig krass mittlerweile versuchst, drauf zu achten, zu gendern.
Mhm.
Und das ist im Prinzip uns als Männern natürlich nie so aufgefallen. So, weil wenn jemand gesagt hat, der Arzt kommt, habe ich mir nicht gedacht, hä? Sondern ich habe mir gedacht, na, da kommt der Arzt. Weißt du, wie ich meine? Da habe ich mir ja früher nie Gedanken drüber gemacht. Bis dann jemand mal gesagt hat, na, was ist denn mit Ärztin? Und dann war mein erster Gedanke damals war, hä? Aber es kann doch auch ein weiblicher Arzt sein. So, und dann dauert das und es dauert und es dauert und irgendwann dann so kommst du vielleicht darauf und denkst dir so, ja, doch, ja, verstehe ich schon. Und dann kommt irgendwann der Moment vielleicht sogar, wo du zu jemand anderem sagst, meinst du nicht, du musst da mal so ein bisschen drauf achten? So, und dann gehst du dann und so entwickelt, im besten Falle ist man ja jemand, der sich nie komplett abdichtet und sagt so, so, das war's jetzt.
Jetzt wird nichts mehr gelernt.
Ab jetzt wird nichts mehr gelernt, sondern man versucht ja immer so ein bisschen sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube zum Beispiel auch, dass man den Leuten die Zeit manchmal geben muss, sich weiterzuentwickeln. Und ich glaube, Bully ist doch ein super Beispiel dafür. Oder auch jemand wie Harpe. Na, sowas würde der doch heute nicht mehr machen. Bully doch auch nicht. So, die werden wahrscheinlich, die beide übrigens, würden wahrscheinlich heute nicht mal mehr ansatzweise irgendwas Klamaukiges machen. Ganz ernste Typen geworden. Mhm. So. Und ich glaube auch, dass es sich in so einer heutigen Zeit bestimmt doof anfühlt für jemanden wie Bully, wenn er weiß, boah, ich habe da so einen Rucksack auf den Schultern mit all meinen Sachen, die ich gemacht habe. Darauf kann ich heute nicht mehr stolz sein, weil ich mir heute denke, boah, das ist alles schwierig. Auch scheiße.
Super scheiße.
Ja,
weil super scheiße. Ich glaube scheiße. Nicht, dass ein unreflektierter Typ ist, der das alles, wie du richtig sagst, der so denkt, das ist mir alles scheißegal, sondern dass es auch schon doof ist.
Genau.
Ich habe mir vorgenommen, wenn ich Rick mal wieder sehe, ich will ihn mal darauf ansprechen, wie sich das für ihn so anfühlt, heute Traumschiff Surprise zu gucken oder zu wissen, was man da gemacht hat. Das interessiert mich wirklich brennend. Ohne irgendwie den Finger zu heben, sondern eher so, wie ist das? Weil damals haben ja alle so Fernsehen gemacht. Und jetzt ist es halt nicht mehr so. Aber wie du richtig sagst, ich glaube
Ich fand aber schon damals, ich finde, Traumschiff Surprise kam zu so einer Zeit raus, da war bei mir schon so ein bisschen der Punkt erreicht, wo ich mir so dachte, boah, finde ich irgendwie nicht mehr so geil, das so darzustellen und nur so auf dieses die Schwulen und alles ist pink und alles ist haha und alles muss aussehen wie Schwänze, Captain Cock und was weiß ich.
Ja.
Und dann denkt man sich so irgendwann so, ja, also weiß ich nicht.
One-Trick-Pony. Ist auch ein bisschen zu einfach. Ich glaube, die Traumschiff-Geschichte hat natürlich auch als Sketch funktioniert. Ja, so wie Brisco. Stell dir mal vor, ist ja das gleiche, als hättest du einen Brisco-Schneider-Film gemacht.
Ja, ja, klar.
So, ne? Also man hat halt eine Szene genommen, die immer wieder in kurzen Abschnitten funktioniert hat und hat daraus einen Film machen müssen. Und der muss dann seine 90 Minuten füllen und dann muss man natürlich, und irgendwann nutzt sich die Formel halt ab und sie füllen den schon ganz gut noch mit anderen Sachen, mit dieser Zeitreise und sowas und mit Til Schweiger und Co. Aber das ist schon eine große Aufgabe, das dann alles. Und dafür ist der Witz eigentlich nicht gut genug. Also ich fand ihn eh schon immer schlecht, weil ich das noch nie, fand immer Traumschiff, fand ich immer den fast schwächsten Part bei der Bully-Parade. Sage ich jetzt nicht, weil das cool klingt, sondern weil ich mir damals schon gesagt habe, warum machen die sich jetzt über Schule lustig? Was ist das? Weil ich irgendwie anders, da irgendwie habe ich da, witzigerweise, aber da muss man ja dann auch, nehmen wir mal, ne, um jetzt nicht nur irgendwie sich da, sondern zum Beispiel hat man schwule Rapper gehört von Savage und fand es den coolsten Song der Welt.
Ja, klar.
So, und hat gesagt, was geht mit euch? Ja. Alle MCs, also das war ja damals das.
Ja,
so, oder MOR, wo halt einfach die Endbombe gedroppt wurde von White Guys.
Ja.
So, man hat Deutschrap gehört, aber hat irgendwie gedacht, ja, das hat man dann immer so ein bisschen.
Digga, nicht nur MOR. Weißt du, was ich neulich gehört habe? Kollega Zuhältertape, nicht Zuhältertape, das erste oder zweite Album, was Kollega gemacht hat, da gibt es einen Song mit Favorite, mein lieber Scholli.
Ja, ja, Favorite. Bis heute ja noch, aber der hat ja auch ein ganz anderes Problem heute. So. Also der kriegt das nicht mehr so ganz mit, was er da sagt, glaube ich. Ja, das ist auf jeden Fall krass, dass der Wandel der Sprache, bleiben wir mal beim Thema Comedy oder wie sich das zu, heute zu sehen, ist krass. Und aber lass uns mal so ein bisschen trotzdem drauf eingehen, weil du hast ja vorhin schon gesagt, der Film bringt natürlich ganz viele Probleme. Die oberste Problematik ist, dass er wahnsinnig homophob ist aufgrund der Darstellung von den drei Jungs. Das machen sie nicht immer, trotzdem, man muss es vielleicht ein bisschen auseinanderknibbeln, weil die schon Momente haben, wo die auch in den Rollen ganz süß funktionieren. Also alles, wo nicht das Raumschiff ein riesengroßer Schwanz ist, was ich zum Beispiel einen absoluten 0 von 10 Gag finde, oder halt, wo die sich, wo der was hat er gesagt, der kommt von hinten, der Ritter von hinten und so, ne? Solche Sachen, das funktioniert für mich, hat damals aber schon nicht funktioniert, fand ich damals, sind einfach sind erste Ideen, finde ich. Das ist die erste Idee, die man hat und die wurde einfach auf Papier gebannt. Und das mag ich eh schon nicht so gerne, wenn man das macht. Das macht der Film an ein paar Stellen. Der hat aber natürlich auch Momente, wo die einfach ganz putzig sind, so als Team. Aber das liegt dann daran, dass die halt gut spielen und dass die halt lustig sind, so wenn sie da in dieser Kapsel stehen und schweben oder sowas. So, ja. das da finde ich die sogar als Trio ganz gut. Aber die Trio-Geschichte würde auch funktionieren oder die Gags würden wahrscheinlich auch funktionieren, wenn sie nicht die ganze Zeit sich über Homosexuelle lustig machen würden.
Ja, und was man auch noch sagen muss, ist, was ich finde, was in dem Film auch wahnsinnig gut funktioniert oder er schon immer geschafft hat, in seinen Filmen unterzubringen, waren so Catchphrases, die man danach, wenn man aus dem Film rausgekommen ist, so eine Woche lang auf dem Schulhof hat sagen können. Mhm. Und das finde ich einfach so Käse-Sahne zu sagen, wenn man ein Foto macht. So solche Kleinigkeiten. Mhm. Ne? Aber sorry, ich zitiere, die Schokolade mit dem Rosetto-Moor, das ist halt einfach nicht okay. So, wo man sich so denkt, mein Freund, das sind echt,
das ist die Rosetto-Schokolade, die mit dem Rosetto-Moor, man ist so, wir sind so, wow.
Und wir waren so, die ganze Zeit war es ja noch so, boah, schwierig, ah, schon auch schwierig, aber waren so die ganze Zeit so, naja, aber mal weitergucken. Und dann kam so das und da ist bei uns so ein bisschen der Groschen gefallen, ne?
Aber so. Das ist genauso, wie ich die Szene, die ich vorhin zitiert habe, bei dir aus Sieben Zwerge, dem Otto-Film, wo ich zitiere hier auch an dieser Stelle, wo sagt, holt den Jäger rein und dann kommt Roberto Blanco und dann sagt Nina Hagen, nicht den Neger, den Jäger. Und das ist eine Szene, darüber habe ich das, weil das so dieser nackte Kanone-Humor schon so ein bisschen ist, aber das war damals der Standard im Kino.
Ja.
Also das haben nicht nur die gemacht, sondern das haben alle gemacht. Und wir reden hier von den ganz Großen, wir reden von Bully Herbig, wir reden von Otto Waalkes und Co.
Alle haben das gemacht. Gesellschaftlich war es einfach
total okay, das alles zu tun.
Genau, absolut so. Und deswegen ist es für mich auch immer schwierig, den Leuten das jetzt nachträglich vorzuwerfen.
Kann man nicht nehmen.
Man muss aber sagen, ich finde es total gut. Ich merke, dass die sich auf jeden Fall also ich bin mir sehr, sehr sicher, dass Bully Herbig weder schwul noch ausländerfeindlich ist. Und ich finde es sehr, sehr gut, dass er, ich glaube, dass er heute sowas nicht mehr machen würde. Ich hoffe, er verklärt es nicht so und ist jemand, der dann, das ist nämlich leider dem Manuel Antrag passiert, der sich in einem Interview zum Thema Blackfacing geäußert hat.
Mhm.
Und der hat quasi gesagt, ja, sowas wie die Harald-Schmidt-Show wäre ja heute gar nicht mehr möglich. Und generell, also die stellen sich ja alle an, die Leute, und Blackfacing, so ein Bullshit. So, wo ich mir halt so denke, das ist halt, da verklärt halt jemand seine ruhmreiche Phase. Und das kann ich vielleicht psychologisch noch verstehen. Weißt du, du kommst aus deiner ruhmreichen Phase, du bist the shit, hockst da jeden Abend neben dem größten TV-Star Deutschlands, der dieses Enfant terrible, dem niemals jemand was anhaben kann, der alles sagen konnte. Mhm. Warst da sogar noch der Moralische in diesem Zweiergespann.
Ja, ja.
Und dann wird dir das alles irgendwann irgendwann hast du keinen Erfolg mehr, machst nichts mehr, sondern schreibst dir noch so Wanderbücher. Und dann heißt es noch, na, was ihr da übrigens damals gemacht habt, war ja auch nicht so ganz so geil, aus heutiger Sicht betrachtet.
Mhm.
Und ich glaube, psychologisch gesehen ist es wahrscheinlich für, ich würde mal sagen, mindestens 20-40-50% der Menschen, denen sowas passiert, der erste Schritt erstmal zu sagen, Trotzreaktion. Ne?
Mhm.
Das ist genauso wie jetzt H.P. Baxter, der gesagt hat, Gender findet er blöd. Das ist genau das, was ich, hatte ich neulich auch eine Diskussion mit einem Kumpel. Ich finde es wahnsinnig schade, dass er das sagt. Aber ich glaube, das ist eine Trotzreaktion.
Mhm.
Ich glaube nicht, dass es ein Arschloch ist, H.P. Baxter, oder dass der sonst irgendwas, sondern ich glaube halt einfach, das war 50 Jahre lang alles so völlig cool. Und dann kommt vielleicht jemand und macht ihm einen Vorwurf, der ihm zu persönlich wird oder so. Und auf einmal wird selbst jemand, wo man immer denkt, das ist ja ein Medienmogul. Das ist am Ende auch nur ein Typ, der zu Hause sitzt und sich Gedanken macht abends. Vielleicht. Bestenfalls. Und wenn der sich irgendwann mal auf den Schlips getreten fühlt, dann wird er halt trotzig. Ich finde nur ganz, ganz wichtig, den wieder so zu versuchen, an den Tisch zu holen und den jetzt nicht abzustempeln, meiner Meinung nach. Das kann man mit so Leuten wie Jens Lehmann machen, der definitiv Grenzen überschritten hat, wo man sagt, weißt du was, Digga, fuck you. Aber jemanden wie H.P. Baxter, den dann vielleicht einfach wieder ranzuholen und zu sagen, ey, wir erklären es dir nochmal. So, hör doch nochmal hin und so, entspann dich mal, Digi, komm jetzt, ich weiß, das hat dich genervt und so mit dem Gender, das ist alles umständlich. Ist ja auch umständlich. Ist ja erstmal eine Umstellung, verstehe ich ja auch voll. Eine Umstellung ist meistens umständlich. So, aber meine Oma weiß mittlerweile, was ein iPhone, was WhatsApp ist, was Instagram ist. So, dann kann die doch auch irgendwann mal in sagen. oder so am Ende, weißt du? Oder weiß auch mittlerweile, dass es einfach Schaumküsse heißt. So, und bitte nichts anderes. Und es heißt halt Paprikaschnitzel. Na, wenn man sich all diese neuen Begriffe gewöhnen kann, dann kriegt man das vielleicht auch hin. Und ich glaube, das große Problem ist halt immer dieses, wir schieben den jetzt in die Ecke. Weil das Problem ist, in diese Ecke, in den wir den da schieben wollen, ne, da stehen ganz viele andere. Und die freuen sich, wenn da jemand dazukommt. Und die sagen, ach komm her, die anderen haben eh allen Dachschaden. Ne?
Und dann stehst du auf einmal neben
Xavier Naidoo. Ja, genau. Und das ist das Problem.
Das ist das Problem, ja.
Hart gesagt ist das das Problem. So, du schiebst einen weg, weil er irgendwie eine, das ist ja immer mein Thema. Das heißt ja immer, diskutieren muss man nicht mit Nazis. Okay, ja, verstehe ich irgendwie. Aber mit einem AfD-Wähler werde ich immer sprechen und dem immer sagen, ich erkläre es dir nochmal aus meiner Sicht. So, weil ich mir denke, solange der noch nicht den Hitlergruß macht und komplett abdriftet, ist der vielleicht noch nicht verloren. So, und dann kann man vielleicht noch mit so jemandem reden. Ist vielleicht verschenkte Liebesmühe, ich weiß es nicht, aber ist mir alles lieber als ein weiterer AfD-Wähler. Und das sind halt immer so die, das sind halt immer so die Situationen. Weiß ich auch gar nicht, wie wir so abgedriftet sind, aber das ist hier so ein, das ist so ein Laber-Podcast. Ich habe ein alkoholfreies Bier getrunken, da werde ich eh immer laberig.
0,0 macht dich immer total.
Da werde ich immer wild.
Aber ich fand da waren sehr viele schöne Sachen dabei. Da hast du gerade sehr viele Dinge gesagt, zu denen ich nicke. Und ich finde auch, dass es mit dem, ich finde es auch genauso, wie du sagst, sau schade, wenn man da sich so blöd anstellt. Und ich habe das jetzt ein paar Mal auch erlebt, dass da sich letztens wieder ein Facebook halt auch, so, da ist dann irgendeiner aus dem Rottgau, der mal irgendwie mit meinem Vater befreundet war, der dann gesagt hat, es klingt, als hätte man einen Schluck auf und bla bla bla, und dann darunter die Diskussion. Es war wirklich, ich habe es gelesen, ich war mehrmals enttäuscht beim Lesen von Leuten, die ich nicht kenne, wo ich mir denke, so, boah, ey, es ist so, und dann waren da zwischendrin so normale Leute, und ich fände es halt immer schön, wenn man das nicht versteht, aber das so ein bisschen verstehen will, warum das so ist. Weil ich glaube, ich verzeihe Leuten, die 70 Jahre lang anders geredet haben, dass sie sich nicht von heute auf morgen umstellen können. So, ich merke das ja schon an mir, dass ich so, dass wir das Wort, also wenn man sagt Zuhörer, oder dann will man eine Zuhörerin sagen oder so, ich habe da letztens bei dem Mancave auch drüber geredet, weil ich mir dachte so, ey, so, verstehst du, ich habe ja in der Zeit angefangen zu podcasten, in der diese Umstellung kam. Als ich vor 7 Jahren angefangen habe mit Radio Nukular, so haben wir uns dahin gearbeitet. Jetzt, vor 3 Jahren haben wir noch anders im Podcast geredet als heute.
Ganz anders. Ja, also wir haben
thematisch, Umgangsform, so, weil man einfach das Medium damals auch unterschätzt hat. Witzigerweise in der Zeit, wo wir mit Abstand am meisten Reichweite hatten. Aber das ist ein anderes Thema.
Darf ich, eins der Wörter, die wir am meisten verwendet haben, war doch sowas wie Spasti. Haben wir nie wieder gesagt. Haben wir irgendwann einfach auch aufgehört.
Ja, es passiert, dass es schon mal rausrutscht.
Ja.
Aber weißt du, was der Unterschied ist? Wenn es rausrutscht, tut's weh. Ja. Und ich finde, das hat damals war es halt einfach, Spasti, ja, ist ein Spast.
Ja.
So. Und heute, wenn du mir das nochmal rausrutscht, weil es einfach über 30 Jahre in meinem Sprachgebrauch
ist, gut.
Dann tut's mir weh.
Ja.
So, dann bin ich so, das ist wie so ein kleiner Blitzschlag, der in den Kopf kommt und sagt so, das machst du nicht mehr.
Cool.
Und,
ich höre das bei dir gar nicht mehr, by the way.
Ja, aber so, es passiert ja trotzdem.
Ja, also ich sag auch mal, du Spacken, Alter.
Spacken, so, Alter.
Du Spacken, Alter.
Aber Spacken ist ja auch ein Möbelstück.
Du Specknacken.
Specknacken. Naja, aber da hat sich halt einfach viel getan. Und ich habe in diesen 7 Jahren halt, tun sich Entwicklungen. Inzwischen gibt es Leute, die kommen zu und sagen so, ja, ihr wart ja mal die damals, ich finde das total scheiße, dass ihr jetzt da so anfangt und sowas. Aber dann hast du halt einfach, das ist, glaube ich, immer eine Trotzreaktion, immer so eine, so auch vielleicht so ein bisschen so, ich will mich nicht ändern. Und ich glaube, es ist jetzt in der Zeit, die letzten Jahre und jetzt auch gerade nochmal in dieser Pandemie, ist ganz gut, sich ab und zu ändern und sich zu hinterfragen. Und genauso muss man auch das Filme machen und Co. hinterfragen. Und ich finde das überhaupt nicht schlimm, und ich finde es nicht schlimm, seiner Verantwortung bewusst zu sein. Weil ich habe früher immer gesagt, ich habe keine Idolfunktion. Und das hast du aber. Du hast eine Idolfunktion in dem Moment, auch du hast eine Idolfunktion. Ein Marek hat eine Idolfunktion. So in dem Moment, wo Leute dir zuhören, die dich vielleicht cool finden, die auch ein bisschen zu dir aufschauen, die dich was von dir abgucken, hast du, ob du willst oder nicht, du hast sie.
Absolut.
Und deswegen finde ich das manchmal so, es gibt manchmal einfach Kollegen und Kolleginnen da draußen, wo ich sag schon bewusst Kollegen, weil es meistens die Männer sind. Die Frauen handeln da wesentlich, also da gibt es natürlich auch unreflektierte Personen, aber gerade Männer sind immer so, sehe ich jetzt nicht ein, da muss ich wieder der alte meckernde Mann sein. Und der alte meckernde Mann kommt schon auch vom alten meckernden Mann. So, das muss man einfach sagen. Und das ist was mich nervt, was ich nicht sein möchte, was ich ablehne. Und ich finde es absolut okay, sich zu entwickeln und seine Sprache zu hinterfragen. Und gerade wenn man viel mit Sprache arbeitet, wie wir das machen, und gerade wie das auch Filme machen, muss man sich darüber bewusst sein. Und das ist so, 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 so wichtig. Und wenn einer nicht wie H.P. Baxter das jetzt versteht, ich finde es blöd, aber ich finde auch, ihn jetzt in die Ecke zu stellen, sagen, weil du hast es so schön gerade gesagt, dann steht er auf einmal bei den falschen Leuten. Und dann passiert vielleicht etwas Dummes. Weil H.P. Baxter, glaube ich, ist am Ende des Tages, das ist jetzt kein schlimmer Kerl. So, das ist jetzt kein Xavier und kein Wendler, so, sondern das ist halt einfach, der ist halt einfach ein bisschen, der ist ein bisschen, auch ein bisschen alterweiser Mann halt einfach. So.
Ja,
und,
in der,
das
ja.
passiert denen und den, ich glaube, das ist aber alles, das ist alles kein Problem und fixbar. Und wir sind halt jetzt in einer Zeit, in der man sich umwandelt. Und diese Umwandlung wird wahrscheinlich auch noch 10, 20, 30 Jahre dauern, aber dann irgendwann ist es wahrscheinlich einfach täglicher Sprachgebrauch zu sagen, die ZuschauerInnen und sonst irgendwas.
Glaube ich, ein ganz guter Punkt. Wie lange wird das denn noch dauern? Ich glaube einfach, dass man sich darauf einstellen muss.
Wir arbeiten jetzt für eine Generation vor.
Nicht nur das, ich glaube einfach, dass es immer im Leben schon Wandel in der Sprache gab. Hm. Und
hört, hört.
Es, ja, das war ja schon immer so. Nur das Ding war, es hat sich ja nie jemand beschwert, sondern man hat es halt einfach immer so, es hat sich immer verändert und so. Sprache war ja schon immer was, was sich entwickelt hat. So, nur auf einmal kommt jemand und sagt so, das bitte nicht mehr sagen. Mhm. Dabei gibt es voll viele Sachen, die wir nicht mehr sagen. So, die irgendwann einfach outdated waren, wo man jetzt irgendwie vielleicht ein englisches Wort für benutzt, wie zum Beispiel outdated. So, und dann denke ich mir so, ich glaube, das große Problem ist, dass Leute sich einfach nicht gerne so dieses, ja, die sagen halt so, ich will mir selbst überlegen, was, na, das kannst du doch. Du kannst dir das doch selbst überlegen, ist doch alles völlig okay. Mhm. So, nur du musst dann halt damit klarkommen, wenn halt jemand dich vielleicht deswegen irgendwie ein bisschen blöd findet oder ignorant. Mhm. Oder wenn jemand halt sagt so, ey, das ist, ich finde, das ist nicht so cool, wie du das gesagt hast. Mhm. So, jeder darf ja sagen, was er möchte. So, mhm. nur dann muss er halt mit den Konsequenzen leben. Und ich finde halt, sobald es dahin geht, dass das, was ich sage, nur dadurch, weil ich sage, ich habe keinen Bock dazu, ein anderes Wort zu verwenden, mhm. Wenn das jemanden verletzt, so, dann ist mir das zu blöd. Dann denke ich mir so, na, dann lass ich's halt. Und dann ist es auch vielleicht am Anfang so ein bisschen so trotzig und ich denke mir, okay, darf man das jetzt auch schon wieder nicht mehr sagen? Na, solche Gedanken hatten wir alle schon die letzten Jahre.
Klar.
So, und dann merkt man aber irgendwann vielleicht sogar, tut gar nicht weh oder es gibt ein neues Wort. Und jeden Tag gibt es gerade sehr viele neue Wörter. Und ich finde, das ist das einzige Problem, diese, dass sofort alles jetzt gleich umgestellt werden und verlangt wird. So, ich hatte diese Situation mit der Tagesschau, die hat gepostet, man darf nicht mehr Menschen mit Migrationshintergrund sagen. So, und ich war so, oh, krass, okay, cool, okay. Haben wir das so durchgelesen. Die Erklärung war, ich sag dir ganz ehrlich, abends um 9 Uhr im Bett, ne? Mir das so durchgelesen, ich war so, boah, ich bin jetzt zu müde dafür. Und ich war so, cool, okay, darf man irgendwie nicht mehr sagen, ja, alles klar. 2 Wochen später wo gewesen, jemand hat es gesagt, ich so, darf man nicht mehr sagen. Die Person gesagt so, nee, haben sie schon wieder zurückgenommen. Und ich war so, jetzt wird's wild. Ne? Und dann ist es halt manchmal so, dass ich mir so denke, na, jetzt habe ich den so angekackt, mal so, darf man nicht mehr sagen. Und dabei wurde es schon längst wieder zurückgenommen. Und da denke ich mir so, ja, ich glaube, man sollte versuchen, sich bestmöglich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Mhm. Und man muss Leuten aber auch manchmal vielleicht ein bisschen Zeit geben. Und ein H.P. Baxter darf in seinem Alter vielleicht auch mal frustriert sein. Ich hoffe, er hat jetzt seinen Teil dazu gelernt. Ich weiß nicht, jetzt wahrscheinlich kommt der Podcast morgen raus und er hat nachgeschossen oder sowas. Und hat gesagt, ja, was ich auch scheiße finde, übrigens sind Ausländer.
Auf Thalia.
Ja, auf Thalia. Ja, was ich auch sagen wollte, Ausländer sind doof und Leute, Impfstoff, da Impfstoff, sind Chips
da
drin.
Da sind Chips drin.
Ja, genau.
Die von Funny Frisch sind da drin.
Ja, das, oh nein, ey, das hoffentlich nicht. Aber ich glaube, man hat gecheckt, was er sagen wollte.
Ja, ich glaube, nee, es ist auch wirklich, wirklich, wirklich wichtig, dass wenn jemand mal, also weil es auch so viel ist, es ist so unfassbar viel, wie du gerade sagst, was sich ändert. Ich habe das letztens, was heißt letztens, schon vor 2 Jahren selber gehabt, da habe ich irgendwann mal gesagt, naja, jedem das Seine. Und das jedem das Seine, der Ursprung war mir nicht geläufig. Mhm. Und dann ist ein Kumpel auf mich so ein bisschen los und hat so gesagt, bist du, also, wenn, weißt schon, woher das kommt. Ich war so, nee. Und dann hat er gesagt, das ist schon auch ein Nazi-Begriff. Und dann wurde der so vorwurfsvoll so in die Richtung so, hast du vielleicht rechte Tendenzen, wo ich so da stand und bin fast in die Fresse geschlagen.
Ja, ja,
so.
Genau, das ist das Problem.
Das macht man nicht.
Ich nee,
finde,
das
man
ist
muss
cool.
absolut, also man, ich finde, das ist immer eine Frage der Kommunikation, weil wenn ihr einen Dialog wollt, dann müsst ihr den Dialog auch so angehen, dass man auch Bock hat, den zu führen.
Ja.
Und wenn ihr aber da steht, das ist ja das große Problem von Facebook, wir haben 2 Seiten, die einen sind rechts, die anderen sind links, aber es gibt keine Diskussion. Jeder schießt nur so lange, bis er keinen Bock mehr hat oder bis irgendwie der Beitrag zugemacht wurde.
Ja.
Aber ansonsten, es gibt keine Gespräche und Gespräche können nur stattfinden, wenn man aufeinander zugeht und dann nicht so anfängt, so, bis bist du Nazi, weil du das sagst, sondern sagst du, ey, pass mal auf, ich weiß, das hast du jetzt 30 Jahre lang gesagt, es gibt ein Problem, das kommt halt, das war ein Spruch über einem KZ, sag mal nicht mehr jedem das Seine, das ist sau uncool, Alter. Und das, und da kann man, es gibt immer verschiedene Ansätze, wie man da dran geht. Wenn man dran geht, bitte Nazi, dann habe ich auch keinen Bock zu diskutieren. Da bin ich schon direkt, da gehen mir die Klappen zu mir, ich so, hör auf, mir so eine Scheiße zu unterstellen.
Ja.
So, ja, aber ne, da gibt es verschiedene Ansätze und ich glaube, da muss man immer dran. Und da wird sich noch wahnsinnig viel tun. Also da ist keiner von uns perfekt und da wird keiner auch, auch keiner von den Leuten da draußen wird alles direkt auf Anhieb richtig machen. Auch die Leute, die ständig den Zeigefinger heben und meinen, sie müssen irgendwie darauf hinweisen, dass da jemand wieder was falsch gesagt hat oder da oder das. Davon ist keiner von Fehlern befreit. Und das ist, ich glaube, die Umstellung der Sprache und die Umstellung von Moral kann dann am besten stattfinden, wenn man das gemeinsam angeht und nicht die ganze Zeit mit Vorwürfen. Weil nichts schreckt mehr ab, als ja, die ganze Zeit Vorwürfe.
Man bekommt nämlich auch Angst, was falsch zu machen.
Ja, absolut.
Und dann kommt man in so eine komische Stotterei rein und so ein so habe ich es nicht gemacht und muss dann immer so, ja, war das jetzt verständlich, war das jetzt nicht verständlich, was darf man jetzt eigentlich sagen, wie muss ich sagen und so, und das sind Leute ganz oft, die es gut meinen, ja, und da muss man auch aufpassen so, wenn jemand sagt so, ja, ich weiß gar nicht so richtig, was ich sagen darf, so, dass man dann sofort mit die Augen verdreht und sich so denkt, oh, fucking Boomer, so, das finde ich auch, das ist mir auch zu einfach, sorry, mein Vater oder so, na klar ist das ein Boomer, so, der hockt halt zu Hause so, der guckt so seine 3-4 Sendungen, der liest auch ein bisschen Zeitung, aber natürlich ist er jetzt nicht über, ey, wenn ich sag so, Papa, was weißt du von irgendeinem Begriff, ja? So, dann sagt er halt so, keine Ahnung, so. Und weißt du was? Der Mann ist 60 Jahre fast alt, so. Gut, und es sei ihm auch gestattet, so, dass er nicht mehr den ganzen Tag auf Instagram hängt und jeden Artikel liest, so. Ist doch voll cool, dass er das nicht mehr braucht, so, dass er nicht mehr wie wir Vollidioten den ganzen Tag online ist, so, sondern der hat da irgendwie seinen eigenen Weg gefunden, damit umzugehen und wenn Dinge ihre Relevanz haben und sich durchsetzen und für diese Durchsetzung natürlich sind auch wir vor allem als ich zähle uns noch mal im ganz großen Bogen mit zur Jugendkultur ne, und zu Kultur sowieso und auch zur Jugendsprache, weil wir sind die am Ende mitgestalten können und daraus entwickelt sich eine Generation und daraus entwickelt sich auch eine nachfolgende Generation und genau deswegen hatten wir es heute und jetzt machen wir das Thema gleich mal zu, als ich nämlich mit dir über YouTuber gesprochen habe, um den Bogen zu schlagen, ich finde, gerade da sollten sich die Leute wirklich mal hinterfragen, weil wie da zum Teil gesprochen wird über das Thema, na, hab ich die gefickt, Bruder? So, wirklich genau so, wo ich mir dachte so, fuck you, Alter, was gucke ich mir da gerade an? Was gucken sich gerade offensichtlich 1,9 Millionen Menschen an? So, ja, nur irgendwelche komischen Beleidigungen, auch so voll drüber, auch manchmal so leicht rechte Tendenzen. Und da muss ich dir ganz ehrlich sagen, da wird es mir ein bisschen schlecht. So, wo ich mir so denke, na, wenn du keine Ahnung, wie viele Millionen Follower hast auf YouTube und ich will jetzt niemanden da rauspicken oder so, sondern ich will einfach nur sagen, da müssen auch echt ein paar Leute ein bisschen gucken, wie sie sich darstellen und vor allem, was sie so für ein Weltbild zeichnen,
ja,
so, und welche komische, ja, welche komische Fantasie diese, na, ich verdiene sau viel Geld und ich kann machen, was ich will, Fantasie bei den Leuten halt so irgendwie weckt. Das ist, glaube ich, ungesund für jeden, der das guckt. Mhm. So, und dass die viel Geld verdienen, ist klar und es sei ihnen auch gegönnt von mir aus. So, ich gönne es denen natürlich nicht, was ein Bullshit. Aber
ich gönne es denen auch. Scheiß so. Nicht denen.
Ich gönne denen gar nichts. Die scheiß Specknacken. Aber ich denke mir halt so, ja, Leute, ihr müsst wirklich ein bisschen drauf achten, was ihr teilweise sagt. So, das ist schon krass, wie da manche Leute mit ihrer Community reden und so ganz komische so, ja, Bruder, und dann habe ich die rasiert. Und ich denke mir so, nein, also wenn du sie nicht wirklich rasiert hast, weil sie sagte, rasier mir mal die Beine, dann finde ich es komisch, dass du das gerade sagst. So, das ist halt irgendwie so, das ist so ein ganz komischer Umgang und das finde ich irgendwie nicht geil, wenn man das so öffentlich so in die Hirne und in den Sprachgebrauch der Kinder kotzt.
Das macht natürlich auch die Twitter und die ganzen Leute, also das macht ja auch jeden irgendwie. Also dann kommen Leute zu uns und sagen halt so, ja, ihr habt das und das gesagt, wie man diese Diskussion, ihr sagt so oft Bauern als Schimpfwort oder so.
Mhm.
Und eigentlich immer, es ist so scheinheilig, weil wir, die eigentlich einen moralischen guten Kompass haben, so würde ich jetzt mal einfach sagen, die ja schon sich irgendwie, ne, hinterfragen und versuchen, sich zu verbessern und seit Jahren irgendwie da so sich auch eine hörbare Entwicklungsstufe gemacht haben. Und davon gibt es ja tausende in Deutschland.
Ja.
Und du sagst so, das sind die Guten. Die werden dann immer so auf so für so Kleinigkeiten sofort von so einer Gruppe von Leuten, so einer Bubble an die Wand gestellt und
ja.
gibt denen so, okay, ihr habt da einen Fehler gemacht, ihr habt das gesagt oder so. Was meinst du, wie oft das bei Nukular schon war? Ihr habt das gesagt, das?
Ja, ja.
Und dann denkst du dir so, und nebendran passieren Kriege, die nur aus Schimpfwörtern,
ja.
wo eine ganze Generation falsch erzogen wird.
Ja,
ja, die gucken YouTuber, so, keine Ahnung, vor 6, 7 Jahren habe ich mir Videos mal angeguckt, weil der damals in diesem Bus von Call of Duty dabei war, von Allotrix angeguckt. Das ist das Asozialste, was ich je gehört habe.
Ja.
So, der hat einen Umgangston, der erzählt Sachen, wo ich mir denke, so, da gucken jeden Tag mehrere 20, 30.000 Kids auf Instagram und zu, so, oder auf YouTube Millionen, und die sind alle, die sind 11, 12, Digga, die nehmen das alle mit. So, die nehmen das alle mit. Was
ja.
meinst du, warum diese Generation nochmal so anders verkorkst erzogen ist? Weil das alles stattgefunden hat. So, und da wird, also wir greifen manchmal auch die falschen Feinde an, glaube ich, so mit diesem, so, also wir brauchen nichts zu tun, so, weil irgendjemand Kleines, der eh eine ältere Zuhörerschaft hat, irgendwas falsch sagt oder falsch gendert, da wird dann Fass aufgemacht, aber wir gucken, wir nehmen uns einfach die ganze Zeit nur Hurensohn, Spassi und ich habe die gefickt vor Kindern gesagt. Das ist, und ich will auch nicht die Hexenjagd eröffnen, um Gottes Willen, sondern ich sage nur so, ich glaube, man muss manchmal auch fragen, ist es jetzt notwendig, einer Person, die eh eigentlich einen guten, die sich einmal versprochen hat, in den vielen guten Sachen, die sie sagt, nochmal eine mahnende Mail zu schreiben, statt darauf zu gucken, dass man vielleicht irgendwas macht, dass vielleicht woanders es besser wird. Ist natürlich auch schwerer, eine Million YouTuber zu
erreichen. Glaubst du, Montana Black gendert?
Ich glaube, Montana Black gendert nicht. Ich glaube, er gendert nicht. Der Gute. Okay. Ja, und hallo, liebe ZuhörerInnen, hier ist euer Monde.
Ja.
Ja, gut.
Ja, Alge. Naja, gut.
Alge.
Max,
ja.
Wir müssen langsam zum Ende kommen, weil ich muss hier noch nach Hause fahren wegen der Ausgangssperre. Deswegen bin ich so ein bisschen, sitze ich auf heißen Kohlen.
Aber kurz, trotzdem noch so ein Fazit zu Traumschiff, weil wir das jetzt gar nicht so abgeschlossen haben. Findest du, der ist noch schaubar?
Schwierig. Sag ich dir ganz ehrlich, nee, ich fand es ehrlich gesagt schon ein bisschen kacke. So, also dieses ganze schwulen Ding und man muss es ja auch einfach sagen, also die Rassismuskarte, die da teilweise in einem Level gespielt wird, wo ich auch heute nicht mehr mir sagen kann, na, war halt damals so, es stört mich schon zu sehr.
Ja.
Es stört mich schon viel zu sehr. So, und da macht mir das auch keinen Spaß. Ich muss den ja aber auch nicht ständig schauen, sondern ich kann ja auch einfach das Gute da rausfiltern und sagen, der hat zu seiner Zeit damals einen wahnsinnig guten Job gemacht, was Film, also cineastisch Arbeit angeht. Der hat das mit diesen nachsynchronisierenden Stimmen, das war alles super. 303 Gags, eine hohe Anzahl. Waren auch nicht nur schlechte Gags dabei, muss man auch einfach mal sagen. Aber auch, wir haben auch heute ein paar Mal gelacht. Und genauso muss man das betrachten. Man muss es wahnsinnig differenziert sich anschauen, wenn man sich es anschaut. Das kann ich machen. Und ich kann dann auch einfach in der Situation, wenn da mal ein Gag kommt, der heute nicht mehr machbar ist, dann lache ich aus Reflex und sage so, Alter, fuck my life, was haben wir damals für eine Scheiße gesagt? So,
ja.
Ne? Natürlich lache ich da auch.
Also wir lachen ja auch viel in dem Film, weil wir uns immer wieder denken, so krass.
Ja, Alter,
oh,
krass, was
oh,
zum
Mann,
Teufel,
also hier mit der Rosetto-Marschokolade,
ja.
Da war ich schon so, Mann, Alter.
Ey, wirklich, gut, da haben wir uns wirklich einfach nur angeschaut und waren so, was?
Das war wirklich einfach nur lautes Jauchzen.
Ja, das war lautes Jauchzen.
Ja,
aber genauso kann man sich den Film dann natürlich schon nochmal angucken, so, was man jetzt auch fast, und wir haben ganz wenig mit Til Schweiger geredet, der eine Riesenrolle in diesem Film spielt.
Fußball.
Ja, und es ist ein Quatschfilm. Es ist ein absoluter Quatschfilm, der aber unfassbar gut gemacht wurde und auch in seinen Bildern sehr gut gealtert ist. Humor entwickelt sich aber, glaube ich, immer wahnsinnig krass weiter. Und da ist es einfach nun mal, wenn du was in Anführungszeichen Provokantes machst, schon zu der Zeit, wenn es rauskommt, ne, ist es, glaube ich, fast unmöglich, dass es ganz lange die Zeit überdauert. Und deswegen lieben so Leute wie du und ich ja auch immer mehr so harmlosen Humor, so wie John Mulaney zum Beispiel ihn macht. Weil wir halt sagen, klar wollen wir auch mal einen Jim Jeffries und auf die Fresse.
Ja.
So, aber die Kunst liegt in so Sachen wie Modern Family oder in so Sachen wie Kein Pardon. Es sind Erzählungen aus dem Leben, humoristisch aufgearbeitet.
Beobachtung.
Bitte? Gute Beobachtung, genau.
Badesalz hat einen wahnsinnig gut beobachtenden Humor.
Ja, weil sowas einfach die Zeit überdauern wird, denn es ist nur am Ende eine Abbildung der gesellschaftlichen Situation zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Und deswegen funktioniert
Nachfrage.
Das auch.
Nachfrage. Ja. Traumschiff-Surprise ist eine Nachfrage.
Ja, so, genau.
Angebot und Nachfrage. Ja. Die Leute hatten Bock auf das damals. Genau. Das war die deutsche Humorlandschaft.
Ja.
Und das hat, da hat sich vor allem die, da hat sich nicht Bully Herbig in erster Linie an die Nase zu greifen, sondern diese Millionen von Menschen, die ins Kino gegangen
Absolut.
Sind, die das abgefeiert haben.
Natürlich.
Die, wenn die reinkommen, dann halt, 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 die sofort Frauen, die im Kino angefangen haben zu schreien, dass ja. man nichts mehr gehört hat. Diese, davon hattest du Millionen in Deutschland. Und das war halt das. Und das Problem ist, dass du sowas heute wahrscheinlich, dass du heute immer noch, weil wir diskutieren ja für einen ganz kleinen Teil.
Ja, für nur,
und
für ganz, nur 300.000 Leute, die das hören.
Ja, und die, diese Leute, die, der große Teil der Gesellschaft, der ins Kino geht, und
ja,
der, also, guck dir mal diese ganzen Eberhofer-Filme an, ja, wo wir hier Germknödel-Massaker oder wie der Scheiß jetzt gesehen haben. Das sind grauenvolle Filme, die sind grauenvoll geschrieben, aber das ist da sind auch Sachen drin, die nicht klar gehen. Aber das ist halt den Leuten, die den gucken, scheißegal. Bully Herbig spricht Millionen von Leuten an. Das war den Leuten scheißegal. Und ich finde einfach, ich finde den ist heute auch nicht, ich finde ihn nicht mehr schaubar. Ich finde, dass der optisch hat der wirklich, der ist ja noch gut genießbar, wie du gesagt hast. Ich sag dir aber auch was, zwischen der ganzen Sache mit Rassismus und Homophobie und Co., ich finde ihn auch einfach nicht geil. Ich fand den, es ist einfach kein geiler Film.
Ja.
Am Ende des Tages gibt es eine ganz simple Antwort auf diesen Film. Der ist einfach kein guter Film.
Ja,
weil der nicht, der hat so ein paar Momente, da wäre der gerne die nackte Kanone und der hat so ein paar Momente, da wäre der gerne Monty Python und da wäre der vor allem auch gerne Spaceballs mit seinen ganzen Star Wars Zitaten und sowas. Aber
ist dieser Asthma-Spray-Gag nicht 1:1 auf Spaceballs?
So ungefähr, ja.
Ja.
Aber Spaceballs zum Beispiel, der ist super gealtert. Also den kann man, wenn man auf diesen trashigen Mel Brooks 80er-Jahre-Humor steht, kann man den noch ganz gut gucken.
Okay.
Nackte Kanone kannst du tatsächlich noch sehr, sehr gut gucken. Habe ich
okay.
letztens erst alle gesehen wieder. So, der dritte ist fast der schlecht gealtertste. Die anderen beiden sind super. Das sind zeitlose Klassiker. Und das hier ist kein zeitloser Klassiker. Dafür ist er auch technisch viel zu aufwendig. Der Film hat in seiner Zeit funktioniert, nur da. Und den kann man heute getrost in die Vault stecken, kann sagen, yo, war doch damals bestimmt für ein paar Leute ein Ding. Ich fand den damals scheiße. Ich finde ihn heute immer noch nicht doll. Ich appreciate aber genau das, was du sagst. Technik, deutscher Standard, Kino und sowas auf ein anderes Level gehievt. Die Bully-Jungs als Trio phänomenal. Gerade was Tramitz und Rick teilweise abfeuern und sowas. Irre. Kann man viel vom Tempo lernen, nicht vom Inhalt. Aber der hat nicht nur Schlechtes, aber für mich reicht er nicht. Ist am Ende des Tages trotzdem einfach nur eine sehr auf Hochglanz getrimmte deutsche Komödie. Punkt.
Und damit ihr noch mit einem Lachen rausgeht.
Ja.
Mir ist gerade noch eine Anekdote eingefallen. Wir haben aber wirklich keine Zeit mehr. Wir müssen jetzt eigentlich schon im Auto sitzen.
Okay.
Die habe ich aber auf Sprachnotiz. Und die schneidet der Max jetzt noch hier hinten dran. Dann könnt ihr euch die noch anhören. Du kannst dir die auch anhören, Max.
Okay.
Viel Spaß mit dieser Sprachnotiz von mir. Ist mir letzte Woche passiert. Ist maximal peinlich. Möchtest du noch was sagen? Hast du noch letzte Worte?
Nee.
Ich auch nicht. War eine schöne Folge. War ganz ruhig.
Ganz ruhige Folge.
Ganz ruhig. So kennt man uns. Also dann.
Bis dann.
Tschüss.
Ciao.
Mir ist gerade das Allerpeinlichste auf der ganzen Welt passiert mit meinen Nachbarn. Also ich habe ja in der Prosecco-Laune schon, die am Montag kommt, echt was Peinliches erzählt, aber halt dich fest, es toppt alles. Ich habe gerade eben den Max Lessmann zum Bahnhof gefahren und auf dem Rückweg habe ich einen Beat gehört und dachte mir so, ganz geiler Beat, ich könnte ja eigentlich auch mal wieder so ein bisschen so just for fun rappen. Und dann habe ich mir so bei YouTube habe ich mich so durch so verschiedene Beats geklickt, also so Type Beats, ne? Und habe die so angehört und habe mir so ein Mikrofon geholt und habe mir das halt so Monitoring eingestellt, dass ich das halt irgendwie schön laut auf meinen Kopfhörer habe und habe so vor mich hingefreestylt, so eine Stunde lang. Habe halt immer wieder so andere Beats angeklickt und war dann halt, das ist ja meistens so Fantasiesprache, also so so halt irgendwie so irgendwie klingt das ja meistens so. Und manchmal aber auch so mit echten Wörtern. Hey, ich komme in der Ragged und Club in der Brube, der Verb und der Dom Perignon. Oder sowas halt, ne? Und das habe ich halt ungefähr eine Stunde lang gemacht. Und dann dachte ich mir so nach der Hälfte, ich glaube, mein Problem ist, dass ich die ganze Zeit denke, dass ich zu leise bin, weil ich versuche mich die ganze Zeit so selbst zu regulieren. Ich war so, nee, du musst es jetzt auch mal rauslassen. Du musst jetzt auch mal bisschen Attitude, Digga. Brust raus, so, rap mal laut. Scheißegal, wenn bei den Nachbarn irgendein Gemurmel oben ankommt. Es ist doch scheißegal. Gib mal richtig Vollgas. Und dann habe ich halt so ein Beat angemacht und habe richtig geflext auf dem Beat. Aber auch so in Fantasiesprache, so richtig so. Irgendwie so halt, in der Lautstärke. So. Also hat irgendwie geklungen, als, ich glaube, als würde ich jemanden versuchen umzubringen. Und dann habe ich aufgehört und dachte so, ich gehe mal kurz auf Toilette. Und dann habe ich meine Kopfhörer abgelegt und die Tür zum Gang war offen. Ich habe mir die ganze Zeit gedacht, na, vielleicht ist es zu laut, also in meinen Flur rein. Vielleicht ist es zu laut in meinen Flur reingehallt und da verstärkt sich der Hall ja nochmal, weil der Raum größer ist und geht dann ins Treppenhaus. Da dachte ich schon, na, vielleicht kam da doch ein bisschen mehr an. Peinlich. Und mach die Tür auf zu meinem Flur und sehe, die Tür, die Wohnungstür, stand sperrangelweit offen. Ich habe die vergessen zuzumachen. Das bedeutet, ich habe eine Stunde lang in den Flur gerappt. Ich habe eine Stunde lang quasi, haben die Leute im ganzen Haus Folgendes gehört. Und es ist mir so unfassbar peinlich. Ich werde mir jetzt leider mein Gesicht zerschneiden. Das wollte ich nur kurz nochmal loswerden. Also wenn du mich vorher nochmal sehen willst oder so, sag Bescheid. Ich werde mein Gesicht zerschneiden, denn ich kann nie wieder unter Leute gehen, die in diesem Haus wohnen. Es ist mir so unangenehm. Der Punkt ist erreicht. Ich habe viel versucht, ein guter Nachbar zu sein. Aber wenn die jetzt von mir denken, oh Mann, der rappt in den Flur, weil er denkt, es ist saugeil, was er macht. Das kriege ich nicht hin. Das kriege ich nie wieder hin. Das kriege ich nicht mehr gefixt. Es ist mir so peinlich. Ich kann nie wieder dieses Haus, diese Wohnung verlassen. Das ist wirklich so. Ich würde dir dann eine Einkaufsliste schreiben, weil morgen ist ja Feiertag, dass du mir vielleicht einfach was vor die Tür legst. Das wäre saulieb.
Normally being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.